Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Und man muss wirklich sagen, es ist eine sehr besondere Ausgabe. Wir haben Guido Heuber von Eurosport zu Gast und er hat uns unglaublich viele lustige, verrückte Geschichten aus dem Skiweltcup erzählt, aber auch wirklich einige interessante Standpunkte, die er vertritt. Der liebe Tobias hat das eingefädelt. Servus, Tobias.
Hallo, servus, Lukas. Grüße dich.
Du kennst den Guido von deiner Zeit aus Eurosport und hast es deswegen sozusagen einfädeln können.
Genau, also ich habe ja meine journalistische Karriere, nennen wir es jetzt mal in Anführungsstrichen, also knapp 10 Jahre bin ich jetzt auch schon im Beruf, und die hat begonnen mit einem Praktikum bei Eurosport, und ich kannte den Guido bis dato nur aus dem Fernsehen von Ski-Alpin-Übertragungen, die ich mir da auch immer sehr, sehr gerne auf Eurosport angeschaut habe, und in meinem Praktikum habe ich ihn dann auch kennenlernen dürfen und habe schon gemerkt, wow, das ist ein ganz besonderer, spezieller, cooler Typ. Und es ist dann mir so gekommen, die Idee, wir haben hier oft bei Après-Ski, dem Alpin-Podcast, haben wir neben unseren Rennanalysen, die wir machen, auch oft aktive Sportler zu Gast, wir haben ehemalige Sportler zu Gast, aber was mir immer noch so ein bisschen gefehlt hat, ist dann wirklich auch die journalistische Perspektive von jemandem, der extrem nahe dran ist und der auch schon extrem lange mit dabei ist. Und der das Ganze dann auch auf eine sehr authentische Art und Weise rüberbringen kann. Da habe ich mir gedacht, hey, klar, Guido Heuber, du kennst ihn von damals noch. Ich schaue weiterhin die Rennen wirklich sehr, sehr gerne auf Eurosport, weil man dort auch die entsprechenden Informationen bekommt. Und dann habe ich Guido angeschrieben, er hat dann auch zugesagt und hat gesagt, klar, er hat Bock drauf. Und ja, so ist das Ganze zustande gekommen. Und ich wusste ja schon ein bisschen, was Guido für ein wirklich besonderer Typ auch ist. Lukas, was hast du denn jetzt für Eindrücke? Also wir zeichnen jetzt diesen Vorspann nach dem Gespräch mit Guido Heuber auf. Was hast du denn jetzt für Eindrücke gewonnen? Ist schon eine Hausnummer, der Guido, oder?
Ich habe, er hat mir natürlich etwas gesagt, aber als Österreicher schaut man die Rennen natürlich im ORF, auf Eurosport nur in äußersten Fällen reingeschalten, ja. Aber ich habe eben sehr wohl gewusst, auch schon, wie wir Urs Lehmann zu Gast hatten, dass das ja auch sozusagen der Experte ist neben Guido Heuber, der die Rennen kommentiert. Und ich fand auch damals bei Olympia habe ich doch recht viel Eurosport geschaut in Südkorea. Da ist er mir natürlich dann auch aufgefallen sozusagen und habe ihn immer als sehr aufgeräumten und wirklich einen Kommentator erlebt, der sich schon sehr, sehr gut auskennt. Ja? Also der wirklich auch gute Insights immer liefert in seine Sendungen. Aber das, was er uns da heute erzählt hat, ist nochmal eine neue Dimension. Also der ist ja unglaublich breit aufgestellt, der hat unglaublich viele Interessen, und wenn er ein Interesse an etwas hat, dann zieht er das zu 1000% durch, und das ist auch beim Ski Alpin so, er hat wirklich offensichtlich richtig gute Kontakte zu so ziemlich allen, eigentlich zum ganzen Weltcup, und da hat er uns auch einige richtig coole Geschichten erzählt, ein paar Anekdoten gestreut, und das ist echt sehr cool geworden, wie ich finde. Ja.
Absolut. Und deswegen, ja, dürft ihr euch jetzt auf eine Folge freuen, in der es thematisch um wahnsinnig viel geht. Guido erzählt, wie es bei ihm alles angefangen hat, wie er in den alpinen Skiweltcup gekommen ist. Er packt wirklich fantastische Anekdoten raus, wie er einen Speech-Spezialisten von der Party auf den Schultern nach Hause trägt, wie Bodie Miller quasi von der Bar ins Starthaus geht und da ein Rennen runterfeuert, das seinesgleichen sucht. Aber wir reden natürlich auch über die aktuellen sportlichen Entwicklungen. Es geht da unter anderem natürlich um das deutsche Team, um das österreichische Team und das Schweizer Team und auch die internationale Szene. Da erzählt Guido auch wirklich spannende Einblicke, die man so vielleicht im ersten Moment nicht auf dem Schirm hat, aber das ist genauso hörenswert wie seine Ansätze insgesamt, um diesem Weltcup auch ein modernes Gesicht zu verpassen. Fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir mit ihm auch über seine Aktivitäten außerhalb des Ski-Weltcups gesprochen und das ist nicht minder spannend. Es geht darum, dass er DJ ist, vor Tausenden von Menschen auflegt, dass er einen eigenen Radiosender inzwischen betreibt. Dann ist er noch Sommelier, er ist wahnsinnig viel aktiv in so vielen Bereichen und hat immer sehr spannende Dinge zu erzählen. Aber ja, ich brauche hier nichts vorwegnehmen. Nehmt euch die Zeit, es ist von der ersten bis zur letzten Minute hörenswert. Und dann würde ich sagen, ab und rein jetzt in unser Interview mit Guido Heuber. Er ist DJ, er ist Sommelier, wird von seinen Kollegen als Hans Dampf in allen Gassen bezeichnet. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt ihn und seine Stimme natürlich hauptsächlich vom Ski-Alpin-Weltcup bei Eurosport. Das macht er nämlich schon verdammt lange. Wir sind sehr froh, dass er heute Gast in unserer Sendung ist. Hallo und Servus nach München, Guido Heuber.
Servus, grüße euch.
Guido, bevor wir auf all die anderen Aktivitäten und, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist wirklich spannend, was der Guido sonst noch so macht, bis wir darauf kommen, wollen wir über das sprechen, um was es in unserem Podcast geht und was dich natürlich auch dein Leben lang schon begleitet, der alpine Skisport. Guido, du bist seit über 25 Jahren, glaube ich, schon mit dabei als Kommentator und stehst aber jetzt, glaube ich, wie wir alle, vor einem Winter, der außergewöhnlich ist und wo wir alle noch nicht so genau wissen, was auf uns zukommt. Darf ich dich direkt fragen, Guido, weißt du schon, wie sich deine Arbeit durch Corona und die ganzen Maßnahmen und Veränderungen, wie sich das entwickeln und verändern wird?
Ja, das weiß ich. Zunächst wollte ich eigentlich dieses Jahr in Sölden, was ja jetzt schon vorüber ist, der Weltcup, eine große Flasche aufmachen und anstoßen, weil ich tatsächlich der älteste Kommentator vor Ort gewesen wäre und zeitgleich auch noch der Einzige, der alle Weltcups in Sölden begleitet hat. Das war bis vor ein, zwei Jahren auch noch der Schweizer Kommentator, der ist jetzt aber ins Management eines Eishockeyvereins gewechselt und somit wäre ich da der Dienstälteste gewesen. Das ist nicht passiert und das geht gleich mit einer Frage, die gesamte Saison auch darstellen. Übrigens nicht nur für mich, sondern auch für die Kollegen vom ORF, ZDF, Schweizer Fernsehen. Also rundum, wir werden nicht mehr vor Ort sein. ORF probiert es noch mit dem Oliver Polzer, dass sie zumindest die Österreich-Rennen irgendwie vor Ort hinkriegen. Das ist aber die große Ausnahme. Der Oliver war auch in Sölden der einzige Kommentator, der vor Ort war. Für alle, die sich jetzt zuschalten, die müssen sich das vorstellen, es ist wirklich nur ein Kamerateam pro Fernsehstation erlaubt. Dieses Kamerateam filmt dann meistens den Moderator, also sei es jetzt Pariasek oder eben den Reporter vom ZDF, Schweizer Fernsehen und so weiter. Und damit war es das. Das ist der Interviewer, der Moderator vor Ort, Schluss aus, mehr gibt's nicht. Ja. Und damit hat sich zum einen natürlich erst eine große Entrüstung breit gemacht und gesagt, hey, nach 25 Jahren sind wir jetzt nicht mehr beim Weltcup dabei. Auf der anderen Seite war es tatsächlich die bestvorbereiteteste der Sendung von uns allen, die wir jeweils hatten, weil aus der Not eine Tugend machen war schon immer irgendwie so der Journalist an sich. Und wir haben uns alle Kommentatoren, die es gibt, in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen. Das heißt, der Norweger, der Finne, der Schwede, auch Steve Parrino vom NBC aus USA, wir kennen uns ja alle, in einer WhatsApp-Gruppe und jeder hat einfach das reingeschrieben, was er so über seine Jungs wusste. Und ich war noch nie so gut informiert über die Schweden, über die Norweger. Ja, Norweger waren ja gerade auch noch in Sölden sehr interessant, da gut informiert zu sein. Und somit wurde das eigentlich aus dem Negativen wieder was Positives. Und ich finde, so muss man die gesamte Situation auch sehen. Wir brauchen sie nicht wegdiskutieren, wir brauchen auch nicht jammern. Wir haben alle etwas verloren, wir haben alle Einschnitte durchleben müssen. Aber mein Gott, nach vorne blicken und weiterschauen und sehen, was sehen wir Positives. Ich kriege zum Beispiel jetzt auch noch von meinem Sender die Möglichkeit, ein Studio, das ist bereits gebaut, in meiner Wahlheimat Saalbach aufzubauen. Das heißt, dort vor Ort bauen wir ein quasi mobiles, permanentes Studio auf und werde den gesamten Skiweltcup von dort moderieren, weil als WM-Ort Saalbach werden die Mannschaften dort sehr viel trainieren am 12er-Kugel. Das heißt, ich bin unter der Woche auf den Trainingspisten, rede mit den Leuten, habe am Wochenende die Sendung bei mir im Homeoffice, wie jeder andere auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie halb mit einer Arschbacke am Klo und der anderen in der Küche, sondern das ist wirklich ein richtiges Studio. Und das Schöne daran ist, ich habe einen kleinen Bub, der ist 9 Jahre alt, den habe ich normalerweise den ganzen Winter nicht Skifahren sehen, weil ich war immer bei den Wettkämpfen in der Schule dann war er in Saalbach und ich war irgendwo in Cortina oder weiß Gott was. Jetzt ist wirklich die Chance, die zumindest dann zum Mittagessen auf der Hütte oben sich zu treffen und den Nachmittag mit der Familie im Schnee zu verbringen. Hoffentlich, dass alles gesund bleibt. Und so sieht mein Arbeitsalltag aus und ehrlich gesagt, ich freue mich drauf.
Also wie es ja in vielen anderen Bereichen ist und da auch die Brücke zum Ski Alpin vielleicht, wenn wir nachher über den Kalender dann auch noch sprechen, steckt in jeder Krise im Endeffekt dann irgendwo auch eine Chance, Dinge, die sich einfach so eingespielt hatten, vielleicht auch mal ein bisschen zu verändern. Guido, du warst bei den Rennen vor Ort, du bist dann morgens auch immer schon früh raus, bist auf die Pisten gegangen und hast dir den Schnee angeschaut und hast da natürlich mit den Sportlern auch unmittelbar vor dem Rennen noch reden können. Das sind dann aber schon Dinge, die abgehen werden, oder?
Selbstverständlich gehen die ab. Es ist aber mittlerweile über die Jahre so ein guter Kontakt zu den Athleten, also für alle Fans in Österreich, ich habe tatsächlich alle Rennen von Marcel Hirscher kommentiert, ja. Allein das zeigt schon mal, wie, was für eine Bandbreite der Mann abgefeiert hat. Und da wächst man natürlich auch ganz anders auf mit einem Athleten, ja. Der kann sich noch erinnern, das erste Mal im Weltcup überhaupt. Und dann meldet er sich auch, also auch zu solchen Superstars. Jetzt ist er ja nicht mehr dabei, aber hast du einen persönlichen Kontakt? Und wenn dann jetzt neue kommen, wie jetzt Lukas Braten oder so weiter, die jungen Wilden, da kommen die Erwachsenen, sage ich mal, die Älteren schon hin und sagen, pass mal auf, der ist schon immer dabei. Ja, sei mal nett zu dem, der ist in Ordnung. Und dann hast du auch einen Kontakt. Das heißt, ich habe durchaus mit den üblich Verdächtigen davor geskypt. Teilweise kennen wir uns persönlich, sind auch mal ein Wochenende zusammen Radfahren. Und das ist das, was ich sehr schätze, ja, weil dadurch lernst du einen Athleten so kennen, wie ich ihn eigentlich auch darstellen möchte. Und deswegen fehlt zwar das Skifahren gehen am Morgen, aber der Kontakt ist so intensiv auf beider Seite, ja, dass man ja teilweise wirklich im WhatsApp-Chat sitzt. Und wenn jetzt ein Kilde Corona hat, wie jetzt gerade, dann war das Erste von ihm zu schreiben, hey Alter, hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich sehen wir uns dann bei den Rennen irgendwann mal. Ja, und der antwortet auch. Und das ist, es wird anders. Es wird virtuell. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir auch hier Interviews in dieser Form stattfinden lassen, was ich gut finde. Es ist online und wir haben die Technologie dazu. Also klar, man kann nicht online Skifahren, aber ich muss mich ja der Situation irgendwie anpassen. Also jammern hilft nichts. Wir finden Lösungen, wo man das ausgleicht.
Absolut. Und als Eurosport-Stammzuseher seit sehr, sehr vielen Jahren kann ich sagen, es lohnt sich da wirklich reinzuhören, weil diese Insights, die du dann auch erfährst, dann entsprechend auch kommunizierst und man erfährt da sehr, sehr viel spannende Dinge. Geht's denn Kilde gut? Darfst du uns da schon was verraten?
Ja, das ist ja immer die Frage, die wir uns alle im Moment stellen müssen. Wenn du Corona hast, ja, was bedeutet das? Ja, im Moment merkt er da jetzt keinen großen Unterschied. Er hat's halt. Ja, die Frage ist, was wir alle nicht beantworten können und wir sind alle keine Virologen und selbst die Virologen haben keine Ahnung, was ist in 2-3 Jahren? Ja, und das ist das Thema. Und wir wissen, was für ein Ochse der Kilde ist. Ich meine, wenn ich Corona wäre, hätte ich auch Angst und würde mich mal sehr ruhig verhalten bei diesen Menschen. Ja, aber du weißt es nicht. Ja.
Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Corona bleiben wir noch ein bisschen dabei, gehen aber noch spezifischer zum Ski Alpin rein. Lukas, wir wollen jetzt unter anderem über den Rennkalender sprechen mit Guido.
Genau, der Kalender ist ja doch überarbeitet worden. Es gibt doch den einen oder anderen Ort, wo 2 Rennen auf einmal stattfinden, beziehungsweise hintereinander natürlich. Wie siehst du diese Veränderungen? Auch Nordamerika ist jetzt draußen aus dem Kalender. Wie siehst du diese Veränderungen generell? Ist Ihnen da ein guter Kompromiss gelungen?
Ja, es war, Lukas, sowieso die Kritik in den letzten Jahren, dass viel zu viel Reisekilometer drin waren, viel zu viel rumfahren, der Athlet überhaupt keine Chance mehr hatte, mehr als 2 Disziplinen zu fahren. Und das ist alles ein bisschen entschärft worden. Natürlich sind die Nordamerika-Pisten fantastisch. Also ich liebe sie, alle zu fahren und runterzufahren. Das ist was ganz was anderes. Aber es macht einfach keinen Sinn zu fliegen und das diesem Reisetross anzutun. Man muss jetzt eben dann auch denken, dass man spricht dort offiziell in Bubbles. Also es gibt die Speed-Bubble und die Technik-Bubble. Und die versucht man eben auch getrennt zu halten, um eben kleine Räume zu schaffen. Und dadurch ist das Ganze etwas komprimierter geworden. Das wird sich, das wissen wir auch, noch wesentlich mehr komprimieren, weil natürlich kommen dann irgendwelche Ausfälle dazu, weil es schlecht Wetter ist, weil die Pisten nicht fertig sind. Ich denke mal, Saalbach wird auf jeden Fall noch 1 bis 2 Weltcups übernehmen müssen, dürfen, wie auch immer. Selbstverständlich dann auch Reiteralm und alle, wie sie dastehen und parat sind. Vielleicht kommt auch wieder Bad Kleinkirchen in die Gunst dazu. Und man muss da flexibel sein. Es ist genauso, wie im Moment das Buchungsverhalten in den Tourismusregionen ist. Keiner weiß jetzt schon, ob er den Weihnachtsurlaub in dem und dem Hotel verbringt. Und man muss sich darauf einstellen, dass man das 5 Tage vorher erfährt. Dadurch, dass wir alle sehr flexibel aufgestellt sind, ist das möglich. Ich denke mal, für den Athleten ist es nur so überhaupt möglich, das in Europa zu halten, weil es ist ein bisschen ein Unterschied, wenn dir einer sagt, du, morgen fährst nach Val d'Isère oder wir fliegen nach Japan. Ja, das ist, da musst du dich drauf einstellen. Und dass man das jetzt dann wegfallen lässt und das Skifahren erstmal da in dem Bereich hält, wo die Fans auch sind, sind wir mal ganz ehrlich, ja, das macht Sinn.
Mhm, ja, durchaus. Jetzt gibt's in dieser Saison keine einzige alpine Kombination im Weltcup. Parallelrennen sind auch gestrichen worden zum Großteil. Was ist denn so deine Meinung zu diesen zwei Disziplinen?
Da ist wirklich richtig, das ist ein super Thema, weil mehr diskutiert als über diese zwei Disziplinen wurde im gesamten Skiweltcup nicht. Grundsätzlich, wir brauchen neue Formate. Weil so spektakulär, so fantastisch und so sehr ich auch diesen Skisport liebe, das Format eines alpinen Ski-Weltcups ist total veraltet und ist mal ganz ehrlich scheiße langweilig. Für jeden 15-Jährigen, also so, jetzt steht der Nächste oben und fahrt wieder oben. So, jetzt steht der Nächste oben und fahrt wieder runter. Ich meine, langweiliger geht's ja nicht mehr. Ja, und in einem Zeitalter, wo die Kiddies Ninja Warriors und E-Datteln da fasziniert, muss da ein Umdenken hin. Es muss der direkte Vergleich, es muss Action hin. Das hat man versucht, über Grund der Jahre damals mit der nordischen Kombination, mit der alpinen Kombination hinzukriegen. Das ist bedingt geglückt, weil halt dann da auch nicht wieder so viele Mittel da waren, dass man so breitbandig trainieren konnte. Also ich fand es immer sehr schön, weil man hat so den kompletten Skifahrer gesucht, ja, und es hat auch nicht geschadet, mal einen Hubertus von Hohenlohe wieder zu sehen. Und das war dann auch wieder sehr amüsant, der dann auch durch so ein Format mal wieder aufgetaucht ist. Und hat sich aber sehr, also die Athleten mochten diese Kombination eigentlich weniger. Selbst Pontero, der die Kugeln ja in Serie abgeräumt hat, hat teilweise ausfallen lassen, teilweise sogar eine Kugel abgegeben, weil es ihm gar nicht so wichtig war, weil andere Dinge stehen im Vordergrund. Also ist man zu dem Klassischen hin, in die Städte. Wir müssen es den Leuten bringen. Ja, ich meine, Lukas, du als Wiener, dir muss ich jetzt sagen, was am Semmering los ist. Ja, und ich sage mal, 80% nicht Skifahren, aber es ist geil, es findet was in der Stadt quasi statt oder vor den Toren und das war der Weg, deswegen war das schon sinnvoll, das. Da ist dann wieder natürlich die Kritik gewesen, wo ist denn da das Skifahren in 19 Sekunden und ich sag mal so, der Stein des Weisen ist noch nicht getroffen und ich maß mir auch nicht an, das alles zu kritisieren, ich sag nur, irgendwo müssen wir mal uns was überlegen, weil es gibt andere Sportarten, die sind wesentlich attraktiver vom Format, rein vom Format, als einen nach dem anderen runterfahren. Meine Lösung, ja, was viel auch wieder angemahnt wird, und das muss halt jetzt dann mal auch ein Umdenken her, und ich denke, dass das mit der neuen FIS-Präsidentschaft auch passieren wird, der Skiweltcup hat A, am Wochenende und B, mittags überhaupt nichts zu suchen. Weil wo und wann geht der Skifahrer in die Berge am Wochenende und mittags? Das heißt, du hast ein im Format langweiliges Programm für einen Zuschauer, der gar nicht da ist, was sich komplett widerspricht. Und wenn man daran ansetzt, dann weiß man, was Schladming zeigt, was Flachau zeigt, was am Abend möglich ist. Und das muss Schule machen. Und es interessiert mich, so leid es mir tut, auch der Start Nummer 40 und so weiter ist schön bei Olympia, ist schön bei der Weltmeisterschaft. Aber im Weltcup will ich die Top 15 sehen. Ich will sehen, dass da was zur Sache geht. Ich will eine Entscheidung geliefert bekommen. Und das ist moderner Sport. Das heißt, eine Qualifikation am Nachmittag fahren, wo die Leute meinetwegen das sich anschauen können, wo man sich dann im Stream anschaut und so weiter. Und dann eine Entscheidung am Abend. Und das ist auch in der Abfahrt möglich. Es gibt genug Pisten, die am Abend eine zumindest Sprintabfahrt ganz einfach ermöglichen würden. In Korea steht seit den Olympischen Spielen eine komplette Flutlichtanlage rum und will verkauft werden. Also die muss man nur abholen. Also die Möglichkeiten sind da, wisst ihr? Und das ist das, was umgedacht werden muss. Und dann wird der Sport auch wieder attraktiver.
Das geht schon ein bisschen in die Richtung, der Tobias und ich, wir diskutieren das schon auch immer wieder, dass da in der Aufmache ein bisschen was Macht gehört, finde ich auch. Ich kenne das vom Tennis, da hast du, wenn da ein geiler Ballwechsel passiert, den findest du überall, der wird über alle Kanäle gespielt. Aber wenn du jetzt beim Skifahren irgendwie die unglaublich tolle zweite Fahrt in Sölden siehst, dann musst du dich schon anstrengen, dass du die, falls du sie verpasst hast, wirklich nochmal sehen kannst. Das ist, da fehlt es mir auch ein bisschen. Und das geht auch in die Richtung, dass man sich überlegen muss, wann ist denn am besten, dass man diese Rennen fährt. Ja? Das ist, ja. Geht in die Richtung.
Attraktiv werden, wieder kreativ, sei es einen Sprung einbauen. Ja? Es gab schon immer wieder tolle Ideen, die spektakulär, aber nicht groß dramatisch waren. Autos drüber springen, irgendwo durch eine Hütte durchfahren, hat es alles schon gegeben. Ja? Man muss es nur mal machen.
Gut, jetzt hast du eh schon auch ein bisschen den Ausblick von dieser Saison skizziert, dass es eben durchaus dazu kommen könnte, dass in Österreich ein paar Orte einspringen müssten für Ersatzrennen. Ich stelle mir die Frage, wäre es nicht fast, fast ein bisschen peinlich für die FIS, wenn man diesen Weltcup jetzt doch nicht durchbringt, abgesehen von diesen Reisebeschränkungen, die natürlich keiner beeinflussen kann. Aber sie hatten ja genug Zeit, dass man das jetzt im Vorhinein plant.
Sie hatten sicherlich genug Zeit, aber man muss auch verstehen, das ist ein Wahnsinnsapparat, der da dranhängt. Ja, das ist ja nicht nur ein Weltcup, das ist ja dann auch noch sehr, sehr viel Freiwillige, die organisiert werden müssen, bis hin zu Genehmigungen, bis hin ja zu Parkplatz-Leitsystemen, bis zu Ticketverkauf. Auch an Ticketverkauf sind bereits Weltcups gescheitert. Die Rede ist vom 1.1. in Garmisch, ja, weil es geheißen hat, wie sollen wir das machen? Auf der einen Seite wird Ski gesprungen, auf der anderen Seite Ski gefahren. Das kriegen wir mit dem Ticketverkauf nicht hin. Welches Ticket gilt wo? Also all das muss organisiert werden. Das heißt, da hängt ein wahnsinniger Apparat dran, an den, da möchte ich gar nicht dran denken, was da alles möglich sein muss. Und wir können froh sein, wenn wir jetzt da obendrauf noch Corona-Gesetz bekommen, dass wir überhaupt wen finden, der sagt, das machen wir, weil letztendlich der Ticketverkauf bringt ja auch noch irgendeine Kohle rein. Ja, und dass da irgendwas passiert. Ich sag mal, ich bin über jedes Rennen dankbar, bin sehr gespannt, ob Lech überhaupt passieren wird. Und dann werden wir weiterschauen. Ja, dann schauen wir mal, was im Dezember passiert. Erstmal muss der Schnee kommen, gescheiter. Und dann können wir im Prinzip über jeden Weltcup dankbar sein. Also da würde ich nicht so weit gehen, die FIS zu kritisieren, weil die sagt auch nur, macht's und dann muss was passieren von so viel anderer Seite. Sponsoren, ja, Regierung, Verwaltung, Gemeinde, das ist ein Wahnsinnszahnrad.
Ja, sehr gut. Na gut, dann aber kommen wir jetzt wirklich zum Sportlichen. In Sölden hat es ja schon funktioniert. Ja. Bei den Frauen haben wir wieder gesehen, dass die Italienerinnen extrem stark sind. Ich würde dich gerne aber eine Detailfrage bei den Männern stellen, ja, weil der Lukas Braten, der hat dieses Rennen gewonnen und der ist ein junger Hupfer, ein junger Wilder und stellt sich dann auch noch im Ziel hin und sagt, ja, der Henrik Christoffersen irgendwie, der ist jetzt nicht unbedingt mein Teamkollege, der verbringt nicht so viel Zeit mit uns und traut sich auch, solche Sätze dann zu sagen in die Kamera. Was ist denn das für ein Kerl?
Das ist einmal ein Typ, Ja, das ist kein weichgespülter, wo ich sage, die Verbandstrukturen, die es sowohl in Österreich als auch ja, generell alle, die mit einem Poolsystem arbeiten, was ja letztendlich sagt, es gibt einen Sponsor, mit dem einen Sponsor wird der Nachwuchs genauso gefördert wie die Topathleten. Also das ist so das Pool, der Poolgedanke kurz zusammengefasst. Da muss man natürlich schon auch funktionieren, ja. Und das ist so, ich sag mal, dass das gerade in Österreich ist das natürlich sehr, sehr frappierend, weil nämlich wenn es ein Poolsystem gibt, dann darf da auch keiner groß rausfallen und man muss funktionieren und es man muss einen Manuel Feller eher einbremsen als ihn laufen lassen, was wahrscheinlich viel schöner wäre, wenn es den einfach laufen lassen würdest und sei so wie du bist. Wir wissen, was der alles treiben kann und auch gerne macht. Dadurch verlieren wir aber Typen, ja. Und ich sag mal, an wen erinnern wir uns zurück? Wir erinnern uns an die Clashes zwischen Meyer und Eberharter. Wir erinnern uns an Bodie Miller gegen alle. Das waren wirklich die Knaller. Klar, Hirscher, Neureuther, Christoffersen, dieses Dreigestern, dass der sich dann auch immer mal ordentlich was getraut hat zu sagen. Das waren Charaktere, an die erinnerst du dich. Und deswegen bin ich heilfroh, dass es da so einen Wikinger gibt, der mit 20 nicht aufs Maul gefallen ist und einfach mal die Groschen aufmacht und sagt, so schaut's aus. Ja, ich bin hier nicht hergekommen, um Vierter zu werden. Und es wird uns ja vorgelebt von überall. Ich meine, wenn du dir anschaust, die erfolgreichsten Sportevents, jetzt mal von Olympia oder sowas abgesehen, oder Serien, ist NASCAR, ist NBA, ist NFL. Und schau mal bitte, wie da die Gosche aufreißen. Da denkst du, da lachst du dich teilweise. Und Boxen, ja, ich meine, Boxen, da werden ja Kommentare geschwungen, da fällst du rückwärts um vor Lachen, ja. Und bei uns hört man dann, nee, ich freue mich auch für den anderen, dass er gewonnen hat. Dann Scheißdreck tust du. Ja, das ist mir der Henrik Christoffersen noch viel lieber, der stocksauer aus dem Ziel rausgeht, weil der andere oben steht. Das ist ein Charakter und da ist was los. Ja. Und dann, nee, I just wanna hang out with my friends and have a good time. Scheiß willst, ja. Sonst wird's da nicht oben stehen. Erzähl mir keinen Schmarrn. Und deswegen bin ich heilfroh, dass so einen gibt, der sagt, ja, ich bin hier nicht da, um Vierter zu werden. Ja, genau so ist es nämlich.
Sehr gut, ja. Tobias?
Ja, Typen ist dann auch schon ein Stichwort und wir haben über Henrik Christoffersen auch schon gesprochen. Guido, was den Lukas und mich natürlich immer umtreibt, ist ein Punkt, und da finde ich, hat sich der Alpine Skiweltcup in eine echt coole Richtung entwickelt, da diese Entscheidungen um den Gesamtweltcup, finde ich zumindest, bei den Damen und bei den Herren schon eine echt spannende Nummer auch geworden ist. Bleiben wir vielleicht kurz bei den Herren. Der Name Henrik Christoffersen, er hat jetzt 7 Kilo Muskelmasse draufgepackt. Hast du ihn schon gesehen, den neuen Henrik Christoffersen?
Ja, er hat nicht mehr ganz so Spargelbeine. Ja, also das ist, er hat schon am Oberschenkel hat er schon was gemacht. Und er hat auch ein bisschen mehr Kreuz, ein bisschen mehr an den Armen. Also hier an der Partie, finde ich, hat er ein bisschen mehr. Oberschenkel ist auffallend. 7-8 Kilo, sagt er, hat er mir auch gesagt. Wird schon irgendwo herkommen, also das hat er ja nicht erfunden. Und er hat ja als Berater und Betreuer auch Chetil André Ormert, und das war ja auch, der war ja Rittersport, quadratisch praktisch gut. Ja. Also der, und genau das hat er jetzt ein bisschen ihm da rüber geschoben. Dass du Muskelmasse brauchst, ist klar, das tut ihm nicht weh. Er muss halt seine Schnelligkeit auch wiederfinden. Und die Schnelligkeit, das ist so das bisschen, was jetzt da in dem Fall ein Braten auf einmal entwickelt, wo, ich meine, du wirst auch nicht mit Startnummer, was war er, irgendwie 34 in Kitzbühel im ersten Durchgang Erster, wenn du nicht wahnsinnig schnell bist. Und wenn du Stefan Luiz nimmst, mit dem ich lang gesprochen hast, der hat auch gesagt, er geht weg von dem, was die letzten 2 Jahre trainiert wurde, weil genau der Wahnsinn, der eben dann auch irgendwann mal die Kreuzbänder gekostet hat, ja, der hat ihn schnell gemacht. Und schau mal an, wie der Feller fährt. Ja, der fährt überall und nirgendwo, aber es ist schnell. Und wenn du versuchst, das irgendwie zu kanalisieren, dann geht es nicht. Ja, dann verlierst du genau dieses bisschen was. Und das ist das Talent. Letztendlich. Und das macht es spannend, da gebe ich dir recht. Und da muss Christoffersen auch wieder zurück. Christoffersen hat dieses Talent, hat diesen Wahnsinn, wo du sagst, der kann Schwünge, die sind einfach nicht fahrbar. Und das muss er wieder finden. Auch mit seiner Muskelmasse. Und das ist eine Kunst.
Kannst du dir vorstellen, also es hieß zumindest, dass er im Sommer auch mal die längeren Bretter aufgezogen hat, dass wir Christoffersen auch vermehrt im Bereich Super-G zum Beispiel sehen werden, weil er natürlich auch letzte Saison ganz klar den Spiegel vorgehalten bekommen hat durch Kilde, durch Panthiro, die im Endeffekt drei Disziplinen dann gefahren sind von den klassischen Disziplinen, dass Christoffersen, dass es mit diesem Muskelaufbau vielleicht auch einhergehend damit sein könnte, dass er jetzt im Super-G zusätzlich vermehrt angreifen will?
Also ich sag mal, das macht ja natürlich Sinn. Du musst bereit sein. Ja, du hast natürlich ist er Techniker, klar, aber die können alle Skifahren, die können auch alle eine Abfahrt fahren. Die sehen vielleicht nicht gerade so toll aus auf der Abfahrt und sind dann vielleicht unten ein, zwei Sekunden langsamer, aber du kannst Punkte holen, ja, du kannst sich fahren. Darum geht's ja nur. Und dann musst du solche Chancen einfach abwarten. Schau mal her, wenn in Beaver Creek, ja, es so schneit, dass du so den Super-G so weit unten starten musst, dass es sowieso noch nur noch 200 Meter länger ist wie ein Riesenslalom und dann auch noch Mike Pirchner, dein eigener Trainer, setzt, ja, dann würde ich als Marcel Hirscher auch damals den Super-G gefahren sein. Und selbstverständlich hat er den gewonnen. Und er hat das dann revidiert in Santa Catarina. Da hat er nämlich wirklich einen Super-G gewonnen. Damals in der Kombination. Aber ganz ehrlich, der in Beaver Creek, das war ein Riesenslalom. Und wenn du sowas dann geliefert bekommst und dein Trainer auch noch steckt, dann musst du halt vorbereitet sein, dann musst du halt diese Latten auch fahren können, weil das war der einzige Unterschied, er musste halt auf die langen Latten und dann kannst du da Punkte holen. Und auf sowas musst du vorbereitet sein. Dass der ein Spezial-Super-G, ja, den jetzt der Gardoni, der italienische Trainer, der wirklich voll auf Abfahrt fast schon steckt, ja, niemals als Christoffersen unter die Top 15 fahren wirst, das ist ihm auch klar und das wird er auch nicht machen. Ja, das wäre dann wirklich so der letzte Strohhalm, den er zieht. Vielleicht dann irgendwann mal ein Quidfiel oder so, wo er sagt, jetzt brauche ich wirklich selbst einen Punkt noch und dann probier das halt. Aber das ist eher das, weißt du, Tobi, auf diese Chance lauern, dass es einem sowas serviert wird. Er sagt, heute ist es. Es ist langsam, es hat geschneit, es ist verkürzt und mein Trainer hat gesetzt, klar, ja, da musst du vorbereitet sein.
Also so, wie es eigentlich Kilde letzte Saison gemacht hat und sich so die große Kugel geholt hat, oder? Ja. Im Bereich Riesenslalom.
Ja.
Ja. Die drei Namen, wir kreisen uns immer wieder darum und haben uns so mehr oder weniger, also sagen, ja, von den gesamten Voraussetzungen her wird sich's wahrscheinlich wieder um diese drei bewegen. Siehst du es auch so oder hast du vielleicht noch irgendjemanden, der... angenommen, die Saison geht so zu Ende, wie sie jetzt geplant ist, der im Bereich Gesamtweltcup da noch mit eingreifen könnte?
Also es wird selbstverständlich über Panthero sich drehen. Der ist für mich schon der ganz große Name. Kilde kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich sag mal, bis er ausgeschieden ist in Sölden, war der wahnsinnig unterwegs. Der hat eine Bestzeit, dass alles zu spät war. Und wenn der den Steilhang auch so kann, ja, das habe ich ja nicht gesehen, ich vermute es, ja, dann wird der für mich Faktor 2. Und dann kommen die ganzen dazu, wie gesagt, präsentiert sich Christoffersen, ja, was passiert mit Kranjec, ja, der kann ja auch durchaus gut fahren, dann da darfst du dann Filip Zubcic und so weiter, die ganzen auch nicht unterschätzen, der hat auch einen Weltcup schon gewonnen. Das sind so dazu, Krankheit, Fitness, Formkurve dazu. Also das sind so ein paar Zünglein an der Waage, aber die üblich Verdächtigen sind vorne, da hast du recht.
Okay, dann kommen wir von den üblich Verdächtigen bei den Herren, wollen wir natürlich auch mal auf die Damen schauen. Und auch da haben Lukas und ich in unserer Vorschau auf Sölden über drei Namen gesprochen. Und zwar auch, wie wir fanden, letztes Jahr wirklich sehr überraschend, dass Federica Brignone die große Kugel gewonnen hat. Wir alle haben natürlich mitbekommen, was bei Michaela Schifrin dann im Privaten auch los war und glauben, denke, da bist du unserer Meinung, wenn sie die Saison regulär durchgezogen hätte, hätte sie wahrscheinlich auch den Gesamtweltcup wieder gewonnen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass es Michaela Schifrin auch nicht mehr so leicht in Anführungsstrichen hat, wie es noch vor zwei, drei Jahren der Fall war, sondern dass gerade mit Athletinnen wie Federica Brignone, Petra Vlhová, die Anfang des Jahres jetzt auch wirklich im Speed-Bereich da voll angegriffen hat, eine junge Marta Bassino. Also ein Selbstläufer wird es auch heuer nicht für Michaela, oder? Wie siehst du das, Kido?
Nö, Selbstläufer wird es Gott sei Dank nicht, weil das war, ich meine, wir hatten erst Lindsey Vonn und dann Michaela Schifrin und es wurde dann eigentlich nur noch über Platz 2 und 3 geredet. Ist ja auch schade für den Sport. Das ist ja, das ist, wenn da so ein Unterschied drinnen ist, dann hilft es dem Sport nicht. Und ich weiß es nicht, ich habe sie jetzt nicht gesehen, die Michaela, aber sie hat sicherlich Sölden auch deswegen erstmal noch pausiert, weil sie noch nicht so weit war. Ihr haben einfach noch Trainingtage gefehlt. Ich denke nicht, dass es nur der Rücken war, aber es ist einfach auch smart, wenn man sagt, ich bin noch nicht so weit und eigentlich fängt der Weltcup erst in 2 Monaten an, dass ich mir das gar nicht antue, weil das ist nur negative Presse, wenn ich dann irgendwann 20. bin. Und wie schnell man 20. ist, das hat man auch mal bei Marcel gesehen, wenn der nicht voll auf Achse war, dann war er halt auch mal 16., 17., das hat's gegeben. Ja, auch wenn das in Österreich Majestätsbeleidigung ist, sowas zu sagen, aber es hat's gegeben. Und du musst halt wirklich voll am Start stehen. Und ich denke mal, die Michaela ist sicherlich eine, die nicht zu unterschätzen ist. Die ist dabei, die Italienerinnen hauen da ordentlich dagegen. Also auch Goggia würde ich damit dazu nehmen, weil nämlich wie die Riesenslalom gefahren ist, das fand ich jetzt auch schon toll. Das heißt, es gibt 3 Italienerinnen. Ja, es gibt auch von Schweizer Seite, also die Ellenberger, die ist jetzt auch nicht auf der Brennsuppen daherkommen und was da so anders ist. Es gilt ja leider aus deutscher und österreicher Seite, ist ein bisschen mau. Ja, da hoffen wir mal, dass sich da ein bisschen was tut. Aber die Saison ist noch lang. Aber ich finde, die Italienerinnen tun der ganzen Sache gut, weil die haben diese italienische Flair da unten, der quält mir einfach auch. Das ist einfach Italien, was da fährt.
Ja, geht uns auch so. Petra Vlhová.
Ja.
Was denkst du denn von ihr? Also ich bin ja Fan, kann man so sagen. Also ich fand es beeindruckend, wie sie dann im Endeffekt Anfang des Jahres auch gesagt hat, ich greife jetzt auch mal tatsächlich in den Speed-Disziplinen an, wie schnell auch das im Endeffekt schon zu ordentlichen Ergebnissen geführt hat. Und ich mag sie so vom Typ her auch. Wir haben vorhin über Christoffersen gesprochen, der dann stinksauer einfach mal rausgeht. Ich finde, das merkt man ihr auch an. Hat sie das Können, das Talent, eine Schifrin in der regulären Saison auch mal zu schlagen?
Sie hat nach meiner Meinung eine Fitness, die einfach unbeschreibbar ist. Also die ist dermaßen ausdurchtrainiert und damit macht sie sehr, sehr viel wett. Sie hat natürlich das typische slawische Kampfgehen auch noch. Also der 2 ist bereits der erste Verlierer und so geht sie die Sache auch an. Und natürlich ist es auch eine extrem hübsche. Das Gesamtpaket ist einfach auch gut, ja. Und mir gefällt sehr, dass sie in den Speed-Bereich auch jetzt viel trainiert hat im Sommer, dass sie da sich aufgestellt hat. Das wird das Ganze auch nochmal spannend machen. Und ja, man darf sie nicht abschreiben. Ja. Sie oftmals so ein bisschen lockerer würde ihr vielleicht helfen, aber der Typ ist sie einfach nicht. Ja.
Okay. Guido, ich habe zu Lukas nach unserer Söldenanalyse, für einen Österreicher ist das Thema Nationencup natürlich immer ja was ganz Besonderes und letztes Jahr hat es nicht geklappt. Ich habe dem Lukas aber, obwohl erst diese 2 Rennen gelaufen sind, nach Sölden gesagt, Lukas, ich habe das Gefühl, das wird in dieser Saison auch schwierig. Und Lukas, ich überlasse dir jetzt die Einleitung zu unserem nächsten Thema, das wir haben.
Ja, es ist leider tatsächlich so, dass die Schweiz extrem stark aufgestellt ist, eigentlich beinahe in jeder Disziplin bei Männern und bei Frauen. Hast du da Insights, was in der Schweiz so gut gelaufen ist in den letzten Jahren, dass die jetzt wirklich so mannschaftlich unglaublich stark sind?
Ich glaube, ohne das jetzt falsch zu verstehen, es gab in Österreich eine durchaus verständliche Arroganz über die letzten 20 Jahre, eine Selbstverständlichkeit. Und wenn du am Patscherkofel Platz 1 bis 9 einfährst, dann hast du den Weltcup halt nun mal in der Hand. Da ist aber dann auch automatisch damit gegeben, dass wenn andere kommen, jetzt mal Hirscher ausgenommen, den hat man schon erkannt, dass der was drauf hat. Aber wenn da sind so viele, die anmarschieren auch, die einfach im System abprallen, ja, überhaupt keine Chance haben, überhaupt nur in den Europacup reinzukommen, aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, wir kennen alle auch noch die Geschichten von Hermann Mayer, ja, der aus allen Kadern rausgeflogen ist, weil sie gesagt haben, du bist zu klein. Ja, und dann war er im Vorläufer und war als Vorläufer Zwölfter und die Zeit hat keiner rausgegeben. Also er sagt, scheiße, wir müssen den Buschen uns mal holen, der ist zwar klein, aber schnell. Ja, und allein sowas, ja, so ein Talent versacken zu lassen, jetzt haben wir das mal mitgekriegt, weil das dann verändert hat. Das ist schon das Problem Österreichs. Und sie haben natürlich dann die Masse, dass sie dann immer mal wieder einen aus dem Hut zaubern und sagen, jetzt haben wir dann doch wieder einen. Aber einen Sam Maas für Belgien starten zu lassen, das ist auch Sache, wo ich sage, habt ihr nicht Leuten gehört. Ja? Weil der macht, ich meine, der ist Zell am Seher, wie er nicht mehr sein kann. Ja? Und nur klar sagt er sich, den Scheiß tue ich mir nicht an. Aber der ist ja bis zum FIS-Rennen Europacup ist der ja alles ganz normal in Österreich gefahren. Und dann hat er gesehen, das gibt Probleme. Ja, und es war wirklich um Haaresbreite, dass der Belgier der beste Österreicher gewesen wäre in Sölden. Und das zeigt so ein bisschen die altherrliche, ja, ich sage es fast, Ignoranz und mir sind es ja eh, was der Urs Lehmann halt auf Schweizer Seite sehr durchbrochen hat. Der hat halt auch Trainer geholt, die ganz anders gearbeitet haben, die ganz anders aufgestellt waren. Da war Slackline-Training, da war mit Skiern über die Schanze springen. Das haben die ganzen jungen Nachwuchstrainer schon viel früher gemacht. Kleine Gruppen bilden, mit den Gruppen mal wechseln. Dann fährt der Westschweizer mal mit dem Ostschweizer. Ja, also schadet auch nichts, wenn er Französisch lernt. Und mal durchmischen und nicht diese Strukturen, die Österreich sicherlich weit gebracht haben, aber auch Schaden, weil es bringt nichts, wenn der steirische, Präsident oder wie man das dann nennt, Vorsitzende den Vorarlberger bekämpft ohne Ende, weil er seine Trainer durchkriegen will, weil er seine Leute durchkriegen will. Und wenn der Steirer dann keinen Fahren hat, dann darf der vom Vorarlberg darf dann auch nicht fahren. Ich meine, damit schadet sie euch selber. Ja? Und man muss einfach das mehr aufbrechen, diese Systeme. Schrecksnadel hat angekündigt, dass er nächstes Jahr aufhört. Wer da Nachfolger wird, bin ich auch noch sehr gespannt, weil da weiß ich selbst noch nicht mal annähernd, ja, wer es auch nur probieren wollen würde. Aber dessen Aufgabe wird es sein, die Systeme so zu durchbrechen, wie es Urs Lehmann gemacht hat, der den gesamten Schweizer Skiverband komplett revolutioniert hat. Und deswegen der Erfolg.
Kann man nur verlieren als Schrecksnadel-Nachfolger, oder?
Im Moment kannst du gewinnen. Ja, weil im Moment, schau dir die Ergebnisse an. Schröcksnadel ist Poolsystem. Danke dafür. Das war eine Wahnsinnsidee, so zu arbeiten. Schröcksnadel war auch jemand, der mit Trainingsgebieten in den USA, mit Sunshine und so weiter als erster gearbeitet hat, die fest zum ÖSV gehört haben und wo trainiert wurde. Das waren alles seine Ideen, die Förderung, wie das aufgebaut wurde. Ja, mit den großen Namen Geld verdienen und den Nachwuchs fördern damit. Alles toll, alles wunderbar. Aber im Moment hat sich das festgefahren, das System, möchte ich sagen. Und es ist immer noch gut, aber es gehört aufgebrochen. Und die Ergebnisse sind klar. Ja, der Nationencup ist weg. Es ist kein Österreicher in den Top Ten. Da muss man nicht groß drüber reden. Das ist nicht gerade das, was die Alpenrepublik jetzt gerade will.
Mhm. Vor allem der beste Österreicher kämpft sich dann immer mit dem besten Deutschen aktuell. Das ist ja wirklich in der Abfahrt mittlerweile auch schon so. Im Riesenslalom ist es so, Tobias, über den DSV. Du bist da zuständig für den DSV.
Genau, ich bin zuständig, aber will natürlich deine Meinung wissen. Guido, fangen wir vielleicht mit den Frauen an. Hat dich Vickys Rücktritt denn überrascht?
Mich hat nicht überrascht, dass sie irgendwann zurücktritt, weil die hat ja schon so viel erreicht. Mich hat die Geschwindigkeit oder die kurze Zeitspanne, in der das durchgezogen wurde, überrascht, weil das war irgendwie alles noch auf on und 3 Tage später auf off und das war's auch. Ja? Und das hat sich nicht angekündigt und alles, das war einfach wirklich aus dem Bauch, so jetzt reicht's. aus Buster. Sieg in Garmisch, danach Verletzungen, habe alles erreicht, aus. Ja. Meine erste Reaktion war, jetzt ist schwanger. Ja. Und, aber ist sie nicht, also zumindest nicht nach meinem Wissen. Und aber ich finde, ja, Vicky auch komplett begleitet, war auch einer der ganz wenigen Athleten, wo ich wirklich heulend daneben stand, weil ich fand es so Wahnsinn, wie sie Olympiasiegerin wurde. Und ich stand 10 Meter auf der rechten Seite neben dem Podest und habe mir die Siegerehrung angeschaut. Damit, da waren ja auch nur 50 Leute da in diesem Stadion bei Olympia damals, da war ja in der Walachei da irgendwo. Und das fand ich so irre, dass die das durchgezogen hat und einen Athleten begleiten zu dürfen, der so viel Kampfbereitschaft hat, sich durchsetzen und trotzdem so lieb und offen und natürlich sein kann. Also für mich war die Vicky ein ganz großer und die Lücke muss geschlossen werden. Ja? Und da ist jetzt Lena Dürr natürlich die Beste und ich hoffe, dass da schon noch ein paar reingrätschen und auch wieder... ja, so eine Leithenne werden.
Wie ist denn die Perspektive hinter jetzt Lena Dürr, die viel Erfahrung hat, aber die ja neben dieser Riesenslalom-Last, nenne ich sie jetzt mal, und Lücke, die Vicky hinterlässt, auch im Slalom letztlich kompensieren muss, weil Christina Ackermann ja auch aufgehört hat. Also könnte das für eine Lena Dürr vielleicht auch ein bisschen viel auf einmal sein? Und was passiert hinter ihr, so als Anschluss dann vielleicht noch?
Also die Lena wird ganz einfach weiterfahren. Das ist ja auch familiär mit Peter Dürr, ihrem Papa, der ja wirklich den Skisport lebt und verkörpert und alles. Also das, die ist einfach weiter da und die ist auch weiter präsent. Die wird sich da sicherlich ein bisschen auch in Wellen, mal besser, mal schlechter, aber in dem Bereich bewegen, wo sie ist. Und da kommt vielleicht dann auch nochmal ein Sieg dazu. Das wär, also ist alles im Bereich des Möglichen bei ihr. Viel interessanter ist das, was du gesagt hast, was tut sich dahinter? Und da ist es halt nun mal Tatsache, dass ich kriege das sehr viel mit hier bei, mein Sohn ist bei den Skilöwen in München, wo auch der Linus Strasser organisiert ist über diesen Verband. Und es ist ein Wahnsinnsaufwand, das hinzukriegen, was in Saalbach einfach mal so nebenbei passiert. Ja, also, du geh mal Stund Skifahren, ja, geh mal Stund Skifahren, zack, Ski an, raus. Hier ist es eine Organisation, dass es nur so scheppert, ja. Und diesen Aufwand durchzuziehen, ja, das ist die große Problematik, da eben welche zu finden. Ich selbst als Vater, und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass mein Sohn Skirennläufer wird. Skifahren kann er, Rennlaufen will er nicht. Da will ich ja freeriden. Aber gut, kann ich auch an alle Eltern sagen. Es bringt überhaupt nichts, ja, die 6-, 7-, 8-jährigen Kinder zweimal die Woche in Stangenwald reinzuprügeln. Bringt denen einfach Skifahren bei. Lasst sie Skifahren, bringt sie raus. Und uns fehlen so ein bisschen die Skifahrer im Moment. Ja, wir haben sehr, sehr viel Stangenidioten. Die können fantastisch in den Stangen fahren. Und dann hast einmal ein bisschen ausgefahrene Piste. Und das ist sehr schnell, ja, wer Skifahren kann und wer nicht fahren kann. Und da ist eben auch eine Lücke geschlossen worden. Das war noch wesentlich problematischer. Jetzt gibt es eine U16-Truppe, die macht Spaß. Also da sind einige dabei aus den südlichen Gäuen, wie wir sagen, also die ganzen Gau-Bereiche, wo man sagt, holla die Waldfee, da sind mal welche, die was können, wo du nur sagst, wir haben aber nicht wie Österreich 50, sondern wir haben halt 5. Ja, und dann sagt er, bitte tu dir nichts. Und es ist spannend. Ich denke mal, es könnte durchaus sein, dass wir in 2-3 Jahren eher bei den Jungs, da ist einer dabei, wenn der sich nichts tut, dann haben wir tatsächlich einen Lukas Braten. Aber der ja auch Papa hat, der Olympia gefahren ist und alles, und der ist der Ich sehe, also ich kenne den sehr, sehr gut, weil ich bin auch noch Taufpate von seinem Bruder. Das ist der Wahnsinn. Der ist 15 und es gibt für ihn Schule, Schlafen, Essen, Skifahren. Das war's. Es gibt nichts anderes in seinem Leben. Und die Schule findet meistens auch noch im Reisebus statt. Ja, und mit dem Trainer zusammen. Und find mal bitte einen 15-Jährigen heute, der dieses Leben bereit ist zu leben, weil da hilft's nichts, dass der Papa sagt, jetzt gehst. Der steht jeden Tag um 3 Uhr auf und fährt auf Sölden, ja, mit 15. Wahnsinn. Da gibt's, der ist in der Pubertät, da gut, jetzt Gott sei Dank gibt es da recht fesche irgendwie zwei Gruppen parallel. Da orientiert man sich dann auch an den Skifahrerinnen. Aber ansonsten, das soziale Leben, das ein normaler Jugendlicher hat, das ist für deutsche Kinder ja fast auszuschließen, wenn es in einen Profibereich muss. Das muss echt gefördert werden. Es ist extrem sensibel. Und da, Tobi, da liegt die Krux. Es zu schaffen, Talent mag da sein, aber die Entscheidung fällt mit der Pubertät. Ja, mit der Pubertät kriegen die einen eigenen Willen. Wenn in der Pubertät der Athlet selber sagt, das mache ich, ich ernähre mich so, ja, ich hau mir jetzt nicht die Pizza ran und irgendwelchen Fast Food, sondern das, ich lebe nach Plänen, weil sonst geht es nicht. Und das musst du erstmal finden.
Super, das sind richtig coole, spannende Einblicke, ganz weit über den Tellerrand hinaus. Und wollen wir vielleicht abschließend diesen sportlichen Block, weil wir uns natürlich auch viel mit dem Aktuellen beschäftigen, über die deutschen Herren sprechen. Vom Gefühl her, also nicht nur vom Gefühl her, auch was die Ergebnislisten anzeigen, das sieht schon deutlich besser aus. Wie ist denn der Zustand DSV Alpin Herren aktuell, Guido?
Die Stimmung ist sehr gut. Also es ist da auch, sag ich mal, sehr viel gemacht worden. Ich schiebe da den Trainern auch viel dazu. Es ist jetzt wirklich auch schön, dass man da viel gearbeitet hat, sei es jetzt mit österreichischen Trainern, sei es jetzt mit Südtirolern, die man da reinholt. Man muss diesen Schmäh und das bayerische Kranteln ein bisschen rausbringen, weil irgendwo ist ein Tag auch schön. Ja. Man muss nicht nur kranteln. Und ich finde die Konstellation mit den Trainern ganz toll, was damit reingebracht wurde, und das letztendlich hat auch diesen Flair darüber gebracht, ja. Mit dem Josef Ferstl natürlich, mit dem Andi Sander, das sind alles Charakterköpfe, die davon sehr viel profitiert haben. Und dieses Alpendenken ja auch leben. Ich meine, dass der Thomas in Österreich wohnt und lebt, das weiß man. Und ja, genau so ist es. Man schließt sich da, man nimmt von der Netze und das, was einem am besten dazu passt. Jeder hat so seine Eigenheiten. Und das finde ich, das ist gut aufgesetzt beim DSV, dass man da nicht nur, sag mal, den typischen Deutschen und Bayern dazu nimmt, sondern dass man da alles mit dabei hat. Und das, glaube ich, hat viel geholfen. Das ist eine tolle Stimmung in der Technik sowieso wie in der Abfahrt. Und das Team passt.
Den Eindruck habe ich auch. So, dann machen wir hier kurz einen sportlichen Break und sind aber gleich zurück. Und dann gibt's ein bisschen mehr über dich, Guido. Also bleib dran bei Après-Ski, dem Ski-Alpin-Podcast.
Guido, du bist, wenn ich richtig gerechnet habe, über ein Vierteljahrhundert schon bei Eurosport dabei. Mich würde mal interessieren, wie bist du überhaupt Journalist geworden?
Nun, es ist jetzt fast schon krass, weil ich bin tatsächlich jetzt auch 50 geworden. Das heißt, ich habe Thomas Gottschalk noch als Radiomoderator erlebt. Und ich glaube, Thomas Gottschalk ist selbst über Deutschland hinaus gut bekannt. Und ich fand den Typen Wahnsinn. Ja. Also das war für mich das Idol. Und überhaupt, da wollte ich unbedingt, ja, ich wollte immer werden wie Thomas Gottschalk. Das war mein großer, großer Star. Und da gab es dann damals, wie ich so 15, 16 war, die B3-Radioshow. Und diese B3-Radioshow, das war Pflicht, die musstest du hören. Wenn du die nicht gehört hast, dann warst du am nächsten Tag in der Schule nicht dabei, ja, aus. Und da sind wir heimgerast, weil die begann dann um 12:05 mit der Bauernregel, die er jeden Tag verzapft hat. Das war rechter Blödsinn, wo man dann immer recht drüber gelacht hat. Und das war so der Grund. Der hat mich fasziniert, den fand ich toll, da wollte ich hin. Und dann war eben auch für mich der Weg, dass ich ins Radio unbedingt wollte. Hab den dann auch durchgezogen über, ja, meine, ich war selbst mal in der Nationalmannschaft im Ski und habe da Leute kennengelernt und die haben mir ein bisschen den Weg in Richtung Radio Charivari geebnet, weil da war eine Sekretärin, die auch im Verband mit dabei war und da durfte ich ein Praktikum machen. Und aus diesem Praktikum habe ich dann tatsächlich alles entwickelt und war dann auch gleich als zweiter Praktikant bei Thomas Gottschalk, das war damals bei Xanadu, das war der Vorläufer von Energy. Und das war so der Start. Und dann habe ich mich da nicht so dumm angestellt scheinbar und bin dann irgendwann von einem Radiosender zum nächsten gestolpert und war dann auch irgendwann Chefredakteur. Hatte das Glück, aufgrund eines Kreuzbandrisses nicht zum Bund zu müssen, weil das hat mir mal 2-3 Jahre geschenkt. Habe auch nicht studiert, obwohl ich das immer wollte, auch hätte können, aber das hat sich irgendwie nicht ergeben, weil ich war dann irgendwann mit 26 Chefredakteur und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt muss ich nicht mehr studieren, weil jetzt stelle ich die Studenten ein und habe es aber irgendwie immer machen wollen. Und dann parallel kam eigentlich Eurosport dazu und das ist letztendlich so gegangen, weil ich habe mir eine Sendung angehört und ich war ja selbst aktiver. Und hab dann dort angerufen und hab gesagt, ich wollte mal den, der das gerade kommentiert haben, sprechen. Und dann war dann ein Sigi Heinrich dran. Und ich sagte, Servus Heinrich, schön zu sprechen. Jetzt nicht böse sein, gell, aber mal ganz gerade ausgesagt, es war alles falsch. Und daraufhin hat er dann auch erstmal gelacht. Also das ist aber jetzt sehr direkt. Ich sagte, ja, wie soll ich es anders sagen? Ne? Er sagt, du hast mir echt leid dran, weil es war einfach ein kompletter Schmarrn. Ja, und ja, dann hat er gesagt, ja, dann komm halt da mal her. Ich bin übrigens Sportchef bei Eurosport und dann bist du mein Experte. Und dann war ich also bei Sigi Heinrich Experte und wie es halt dann geht, irgendwann war er dann mal, konnte er nicht und dann war ich halt Experte allein on air und das ging dann auch. Es hat aber dann wirklich auch 6-7 Jahre gedauert, bis ich dann alleine das Zepter dann auch übernommen habe. Und dann meine Ski-Alpinen Sendungen zu machen habe. Sigi war immer mein Mentor, ja. Der hat mich da immer gefördert, hat gesagt, okay, das ist ein Junge, der da irgendwie dafür brennt, der reden kann und da sind wir mal dabei. Und das war letztendlich der Weg. Und ich bin mittlerweile auch Dozent an der Universität hier in München und werde viel gefragt, ja, wie werde ich denn Fernsehmoderator? Und das ist auch das, was ich jedem sagen kann, wenn du Fernsehmoderator bist, weil ich bin ja auch bei Red Bull und Servus TV und ProSieben unter Vertrag, nicht nur bei Eurosport. Das Wichtigste, was du wirklich vorantreiben musst, ist nicht Fernsehmoderator zu werden. Weil wenn du in einen Fernsehsender reingehst und sagst, hallo, ich will übrigens Fernsehmoderator werden, dann ist das Einzige, was du kriegst, den Cowboy-Stiefel vom Chefredakteur in den Allerwertesten. Und sagst, ciao, da stehen noch 500 vor der Tür, die das wollen. Geh rein und interessier dich für den Job. Ich wollte auch nicht Moderator werden, erstrangig. In erster Reihe habe ich erstmal gesagt, jetzt sagst du mal, ich kenne mich in dem Sport aus, jetzt reden wir mal mit dem drüber und machen das so. Ich wollte auch nicht vor eine Kamera. Sorry, ich meine, wenn fern von diesen Modeltypen und so weiter, die es da gibt vor der Kamera. Aber irgendwann stand ich bei ProSieben vor der Kamera. Und die haben gesagt, jetzt machst du das. Und dann ist er sauber. Ja, aber genau das war der Weg. Weil du brauchst diese Profilneurosentypen, brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen die Zeitalter von Verena Kehrt und so weiter sind vorbei. Und dass irgendwelche aus Germany's oder Österreichs Next Topmodel dann auf irgendwann mal moderieren sollen und wirklich den Intellekt einer Wirtshaussemmel haben, das brauchen wir nicht. Und das ist ein Knochenjob. Der Job findet am Wochenende statt. Er findet unter Ausschluss der Familie statt. Das muss man wissen. Das ist nicht nur Glamour. Und du musst den Job mögen. Und im Fernsehen gibt es viele tolle Jobs. Da gibt es genauso, ich habe auch einen, der wollte immer Moderator werden. Der ist jetzt mein Lieblingsregisseur. Der liebt Regisseur bei ProSieben. Der liebt über alles das. Ja. Und der ist so gut. Der führt mich so schön durch die Sendungen durch. Dass ich sage, hey, und er sagt immer, ich bin so froh, dass ich nicht Sendeknecht sein muss. Und Sendeknecht ist gar nicht so falsch. Und das muss sich einfach jeder bewusst sein. Es hat natürlich eine gewisse öffentliche Wirkung, da vor der Kamera oder am Mikrofon zu sitzen. Aber diese öffentliche Wirkung, die muss dir mal ganz ehrlich absolut fünftrangig sein, weil es geht um was ganz was anderes. Und wer das nicht begreift, und ich habe die Studenten regelmäßig bei mir drin, die sagen, ja, ich will YouTube-Star werden. Also, was ist dein Konzept? Ja, willst jetzt Nasentropfen verkaufen oder willst jetzt ein Fitnesstrainer sein? Ja, egal, Hauptsache YouTube-Star. Da kann ich dir jetzt Brief und Siegel geben, das wird nicht passieren. Aus, weil das ist der falsche Ansatz. Wenn, dann musst du sagen, ich finde YouTube so geil, ich fuchs mich da rein, ich finde neue Varianten, ich mache hier das, hab die Idee und so weiter, dann hast du was. Ja? Aber ja, diese 10-Second-Famous, einfach mal rausfallen, auffallen, gut, das kann man bei TikTok, ja, aber das kann man nicht im Fernsehen.
Sehr gut. Jetzt kommt gleich die nächste riesige Frage wahrscheinlich, aber mich würde es tatsächlich interessieren, wie sich denn dieser Job, vor allem jetzt im Blick auf den Skiweltcup, ja, wenn du Skirennen kommentierst, wie hat sich das entwickelt seit deinen Anfängen bei Eurosport und bis jetzt, bis heute?
Ja, da hat sich enorm viel entwickelt. Also ich sag mal, das war früher allein musstest du für die Sendung größt entweder vor Ort oder immer nach Paris fliegen. Ja, also das war ja der Wahnsinn. Um 5 Uhr irgendwas ging der Flieger, um 9 warst du dann im Sender in Paris, dann hast du eine Sendung gemacht, dann hast du Mittag gegessen und um 17 Uhr hast du den Flieger wieder zurückgenommen. Also das war, da bist du schon am Zahnfleisch dahergegangen dann nach so einem Tag. Und allein jetzt die Möglichkeit zu haben, rein theoretisch, es ist jetzt dann im Dezember hoffentlich auch möglich, vom Laptop zu kommentieren. Ja, geil. Also das ist mal die auffälligste Veränderung, dass du ganz anders arbeiten kannst, andere Möglichkeiten hast. Man braucht keinen Satelliten mehr. Wir haben Internet. Und schau, in welcher Qualität wir uns erkennen. Also ich meine, ich kann auf der Landkarte hinter dir, kann ich fast die Ländernamen erkennen. Das wäre doch vor 5 Jahren undenkbar gewesen, mit so einer Qualität zu senden. Und das ist die Hauptveränderung. Es ist sehr viel schneller geworden. Ja, das ist, ich habe in Korea bei den Olympischen Spielen, habe ich tatsächlich, die haben 5G bereits gehabt. Und zwar in Flatrate, da gab es keine Handyverträge oder so weiter, sondern du hast da einfach 5G gehabt, fertig, aus. Und das ist dermaßen brutal schnell, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich dann auch gesagt, du pass auf, ich stöpsel mir da ein Mikrofon an mein Handy dran. Das hat ja auch eine 4K-Kamera und wir haben genug Licht. Und mehr wie 4K geht sowieso nicht. Ja, die meisten haben dann ja nochmal einen 4K-Fernseher zu Hause. Und dann sagt, so, und jetzt fahren wir da runter und ich habe mein Mikro und ich mache die Kamerafahrt. Und dann habe ich da bei Head angerufen. Also du, ich brauche einen Riesenslalom-Ski, einen etwas längeren mit der ordentlichen Kante. Stellst mir den hin, ich fahre die Kamera da runter. Und dann haben die auch gelacht, was mit dem Handy? Ja, wo ist denn dein hier und Kamera und was wollt ihr? Ja, ich gehe auf WhatsApp, ja, WhatsApp wird nach Paris in die Sendezentrale geschalten und mit diesem WhatsApp Live Call gehen wir auf Sendung, fertig, aus, und unten gehe ich auch noch hoch in die Kabine, dann haben wir auch noch einen schönen Kameralauf drauf, so läuft es. Und das ist, also wenn du dir das vorstellst, das noch vor 10 Jahren, ja, das, ich meine, klar, dann musst du auch an der Piste erstmal umdenken, wenn dann die Trainer sind und du kommst mit dem Handy herfahren und sagst, Servus, und so, ja, was machst du denn du? Also der ist mir dann live. Und was? Live mit dem Handy? Ja, live mit dem Handy. Das geht. Und das sind die Veränderungen. Da musst du aber bereit sein für sowas.
Sehr cool, sehr cool.
Tobias? Absolut, genau. Spannende Geschichte und klar, dieses Thema Eurosport. Ich selbst war kurzzeitig bei Eurosport, natürlich kein Vergleich zu dir, Urgestein. Und ich würde gerne mal über deine Kompagnons, männlich wie weiblich, sprechen, weil den Urs Lehmann, den hatten wir hier im Podcast ja auch schon zu Gast, der Präsident von Swiss Ski und Anwärter auch auf das Amt des Präsidenten des Internationalen Skiverbandes. Also wenn du kommentierst mit ihm, aber so ein bisschen dein Ehepartner auf Sendung ist ja dann eigentlich eher der Frank Wörndl. Und ja, Frank Wörndl, ich erinnere mich immer gerne, als wir in der Online-Redaktion bei Eurosport zu Weihnachten einen wunderschönen geräucherten Schinken geschenkt bekommen haben. Und wir haben dann alle ein Stück probiert von diesem Schinken, sind dann kurz in unsere die Morgenkonferenz gegangen und dann habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, oh, der Frank Wörndl, der hat den Schinken entdeckt. Als die Konferenz fertig war, war nicht mehr viel übrig vom Schinken. So, wer den Frankie kennt, der ist ja dann wirklich auch der krasse Gegensatz im Endeffekt so ein bisschen zu Urs Lehmann. Du kommst aber trotzdem mit beiden spielerisch zurecht und wenn man euch zuhört, ist es wirklich wahnsinnig eingespielt, egal ob mit dem Urs oder mit dem Frankie. Wie hat denn sich das denn überhaupt entwickelt? A, dass die beiden überhaupt mit dir kommentiert haben und B, wie hat sich die Beziehung untereinander so in den letzten Jahren entwickelt und ja, gib uns da doch einfach einen schönen Einblick.
Also der Frankie, der ist und bleibt der Wahnsinn. Und beim Frankie muss man auch eins klar sagen, jeder, der irgendwann mal geglaubt hat, dass Mick Jagger existiert hat, der liegt falsch. Frank Wandel ist Mick Jagger. Und genauso lebt er auch immer noch. Und alles, was das, damit es Frank auch am besten erklärt, ohne dass ich was gesagt habe. Alles, was ihr euch jetzt in dem Moment vorstellt, in einem Leben von Mick Jagger, mal 10. Das ist krank. Ja? Also alles, ja. Und was ich mit diesen Menschen erlebt habe, das ist Irrsinn. Ich kann Abende füllen. Und das ist so auch ein bisschen das, was ein Frank besonders macht, weil auf der einen Seite macht er mich wahnsinnig. Ja? Der olympische Riesenslalom läuft bereits seit 2 Minuten und Frankie ist nicht da, weil er einen Kaffee holen ist. Ja? Das ist so. Ja? Und dann kommt er dann völlig entspannt zurück und so, ist schon Losgang. Also, nein, das wissen wir jetzt seit 4 Jahren, wann es losgeht, Frank. Ja, aber im Nachhinein lachst du dann doch wieder drüber. Ja? Und ja, also es ist der... In jeglicher, es ist alles möglich und du musst beim Frank am Morgen aufstehen und schauen und sagen, okay, wie ist er? Ja, weil es geht von Vorpubertär bis Rentner. Und du weißt nie, welches Paket du gewinnst. Das ist teilweise nicht leicht, ja, weil ich dann doch irgendwie eine ordentliche Sendung abliefern möchte. Und auf der anderen Seite auch wahnsinnig abendfüllend.
Und es lohnt sich total, da reinzuhören. Dann aber auf der anderen Seite Urs Lehmann so ein bisschen der Kontrast, das Gegenprogramm, oder?
Urs ist das, Urs heißt es auch immer, ist der Mercedes. Ja? Also sagt mein Chef immer. Der ist, ja, das ist so. Und dann, ich meine, das Schöne ist, sorry, dass jetzt da der Hintergrund gewechselt hat, aber werde ich gleich wieder zurückdrehen. Ich mache den jetzt einfach mal weg. Kann ich da nicht auch mal wegmachen? So, ja, jetzt seht ihr auch mal, wie es bei mir aussieht. Das ist also mein Basement und mein Keller. So, der Urs ist am besten beschrieben mit, wenn und wunderbar ist sie gefahren, da fährt die Österreicherin oder der Österreicher fährt, keine Ahnung, wenn es dann Matthias Mayer, erinnere ich mich bei Olympischen Spielen, ja, Matthias Mayer nach der Abfahrt auch noch einen Super-G und sagt, na, das hat er fantastisch gefahren, fährt er runter auf Zug, ein würdiger Olympiasieger und wir ziehen nur den Hut und sagen, das war eine tolle Leistung. Mikrofone aus. Hurra, Scheißdreck! Das ist Urs, ja. Wahnsinn. Und dann, nein, wir freuen uns und es ist. Ja, und das ist das Schöne mit ihm, ja. Da könnte ich mich ja wegbiegen, ja, wie der das auch lebt für seinen Verband. Und das ist Urs, ja. Und er ist Schweizer durch und durch. Er ist immer souverän. Aber ich kann auch sagen, Urs mit der Gewissheit, dass er nicht unter Beobachtung steht, ist schwer ins Bett zu kriegen, weil das ist eine Partymaschine, dass alles zu spät ist. Ja? Und sei es von Aktionen bis hin durch 5 Uhr in der Früh in irgendwelchen Clubs, mit Urs kannst du wirklich Pferde stehlen.
Das überrascht uns jetzt ein bisschen, aber ja, schöne Eindrücke. Und dann gibt es eine Dame natürlich auch noch im Bunde, die wir da nicht vergessen wollen. Und da habe ich auch so erfahren, das war ein bisschen ungewöhnlich, oder? Wie ihr die Martina Lechner mit ins Boot geholt habt.
Ja, ich war beim Skifahren in Elmau-Scheffau und bin dann bei der Salvenmoser, ja, unten in die Skischule reingerannt und habe gesagt, du, ich brauche eine Frauenstimme, irgendeine Frauenstimme, die nicht auf den Mund gefallen ist, die vielleicht auch ein bisschen was bewegt hat im Weltcup, aber viel wichtiger ist, dass er reden kann, dass er Ahnung hat. Das ist eine reine Männerdomäne und das gefällt mir nicht so. Ich mag irgendwie da was drin haben und Bayer auf Bayer, klar kann man da irgendwie Ertl, Gerg und so weiter immer andenken, aber ich habe gesagt, das die Konstellation Bayern Österreich wäre mir eigentlich lieber. Und dann sagt die Ingrid, da drehst du um, da steht die Lechner. Und dann habe ich gesagt, aha, du also, gut, dann gehen wir jetzt Skifahren und dann lernen wir uns kennen. Und seitdem ist dabei.
So kurz und bündig kann es dann auch gehen. Dreht sich jetzt schon in den Bereich, mit dem wir jetzt dann mit dir sprechen wollen. Wir wollen dir so ein paar kleine Fragen stellen. Lukas, fang du mal an.
Ja, und zwar würde uns interessieren, mit deinen ganzen Jahren an Erfahrung, wer ist denn der oder die verrückteste Fahrerin gewesen, die du bis jetzt kennengelernt hast? Fahrerin oder Fahrer? Also Rennläuferin, Rennläufer.
Also bei Inn ist es definitiv die Ledezka. Ja, weil was die runterbrennen kann, was die fahren kann, auch noch Olympiasiegerin am Snowboard ist, eine Pfunds-Mädel auch noch ist, die wirklich im Leben steht, die ja Meinung hat, muss ich echt sagen, Ledezka hat mich schon sehr beeindruckt. Und bei den Herren ist es eindeutig. Ich meine, der beste Skifahrer, ich habe Ingemar Stenmark natürlich kennengelernt, aber nie Skifahren gesehen, das war vor meiner Zeit. Aber den besten Skifahrer, den verrücktesten Skifahrer, den interessantesten Kollegen, mit dem ich jetzt auch zusammen moderiert habe, der alles wirklich in Schatten stellt und bei weitem auch noch der beste Skifahrer der letzten 20 Jahre ist. Da lasse ich nichts dran anbrennen. Ist, Frage an euch.
Bodhi Miller.
Genau. Keine Diskussion, kein Mensch konnte so Skifahren wie dieser Mensch. Das war unfassbar, was der in Wengen im Ziel ist, teilweise gefahren ist. Da stand Didi Küsch neben mir und sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Also ja, Didi, aber er hat es gefahren. Also deswegen ist er auch zwei Sekunden vorne. Also das ist Selbstmord, was der gemacht hat. Das kann man nicht fahren, sowas. Ja? Und er hat es gemacht. Ja? Und das ist Bodhi Miller. In Kombination mit Darren Ralphs war das eine Wahnsinnszeit, weil da war Hangover, der Film von Las Vegas, war lediglich nur der Trailer. War mal im Weltcup stattgefunden. Und mit denen war definitiv was los, ja.
Okay, sehr gut. Dann hören wir den Namen vielleicht nachher auch nochmal. Guido, das geilste Rennen, das du je kommentiert hast?
Das geilste Rennen, das ich je kommentiert habe, ist interessanterweise keine Abfahrt, weil ich eigentlich ein großer Abfahrt-Fan bin. Slalom zieht immer mehr an. Ich scanne das gerade so alles ein bisschen durch. Riesenslalom hat immer wieder Rennen dabei, vor allem in Übersee, das liegt am Schnee, wo wahnsinnige Kurvenlagen gefahren werden. Aber ich sage, das tollste Rennen generell ist für mich eigentlich der Super-G von Beaver Creek. Weil im Super-G von Beaver Creek, da war immer was los. Ja, entweder da gewinnt der Hirscher, fliegen die Leute teilweise ja 10 Meter durch die Luft über den Zaun, stellen auf und fahren weiter. Da werden Schräglagen gefahren, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil der Schnee einfach dort anders hält. Das ist, wer einmal auf der Birds and Prey gefahren ist, das geht runter. Da hast du dermaßen den Barcode in der Hose, wenn du da allein nur runterschaust. Und der Super-G von Beaver Creek, Das ist jedes Jahr Wahnsinn.
Also dein absolutes Highlight, leider in diesem Winter genau, dann nicht. Gibt es denn ein spezielles Rennen? Ich meine jetzt nicht so im Allgemeinen, sondern die Abfahrt von Kitzbühel 2018, als Thomas da gewonnen hat. Gibt es denn ein Rennen, wo du sagst, das war das Rennen, das für immer bei mir hängen bleiben wird?
Überlege ich jetzt auch durch. Natürlich bist du erstmal bei den Groß-Events, bei den Olympischen Spielen. Da muss ich dann fast schon wieder sagen, das sind so, geht's Ja, es ist dann schon Kitzbühel. Das ist so abgedroschen, ja, weil Kitzbühel erwartet jetzt jeder auch. Wobei, es war für mich nicht das Rennen, wo Thomas gewonnen hat, weil überraschenderweise war das für mich überhaupt keine Überraschung. Also es stand für mich bei der Besichtigung fest. Ich habe also okay. bei der Besichtigung sogar auf ihn gesetzt. Und das ist klar, das macht er heute, da gibt's keinen Weg raus. Hatte da Gott sei Dank auch recht. Und aber ein, zwei Rennen davor war das, wo es war nicht das Sturzrennen, was danach war, oder wo Svindal und Max Franz und sich alle verletzt haben und der Reichelt, sondern da war ein, zwei Jahre davor war ein Kitzbühel-Rennen, das war eigentlich nahezu perfekt. Und sicherlich das und das damals, wo Didi Küsch das erste Mal die Eberharder Linie gefahren hat, das heißt in der Traverse oben geblieben ist und es dann auch durchgezogen hat und gewonnen hat, das waren schon, also da war ich klitschnass geschwitzt danach.
Spannend. Nächste Frage. Du hast gerade schon angedeutet, so Hangover war nur so ein bisschen der Trailer. Wer war denn der wildeste Partyhund im Ski-Alpin-Zirkus? Von
den Body.
Bodi
ist ja noch nicht einmal ins Bett gegangen. Ich meine, in St. Anton hat er damals, da gab es noch das Funky Chicken, da gab es oben das Crazy Kangaroo, das waren die einen Australier und unten im Tal gab es dann das Funky Chicken und der Bodi ist aus von der Bar direkt an Start. Also, das war, der war schwer schlagbar. Ja. Der hat es auch gebraucht. Ja. Also wenn der nicht mal wirklich so voll von der Leine gelassen wurde, dann hat der nicht funktioniert. Ich meine, Hermann Mayer war da nicht wesentlich dahinter. Ja. Also wie der damals da in Aston steil gegangen ist und mit dem, ich sage mal, ausgeliehenem Fahrrad da durch die Innenstadt gefahren ist. Und ich weiß nicht, ob er die Telefonzelle wirklich mit nach Hause nehmen wollte. Ja, aber da war schon einiges los auch da drinnen. Ja. Wenn die mal überschwappen, die Jungs, dann kann ich nur sagen, es ist sehr, sehr schön mit denen. Ja. Also es ist sehr unterhaltsam. Also ich habe auch Manuel Osborn, es tut mir leid, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Ja. Den habe ich über die Schulter gelegt und nach Hause getragen, und er, weil er überhaupt nicht mehr gehen konnte. Und der hat er da aber, ich meine, an dem Tag hatte er noch nicht mal was gewonnen, sondern es war, glaube ich, Kutschera oder so, hat einen dritten Platz reingeholt, ja, damals in Ore. Ja, aber der es gefeiert hat, war Osborn, ja. Ja, logisch. Also ich meine, sorry, da wird ein Kanadier, also das muss gefeiert werden. Und aber auch mit dem Jan Hudek, ja, Jan Hudek in Garmisch, ja, der kam rein und ich war vollkommen stolz, da mit dem Jörg Pochlik, den kennst du auch noch, mit einem Kollegen, ja, ja. Hat man gesagt, ja, heute, jetzt haben wir mal morgen frei und jetzt bestellen wir uns da in diesem P1-Club, den es damals in Garmisch gab, bestellen wir uns ganz stolz eine Flasche Wodka, ja. War ja nicht zu erwarten, dass der Hudek das auf Ex zieht, ja, und dann dementsprechend auch steil geht, ja. Also, die können feiern ohne Ende, ja, man muss nur dabei sein. Und leider war ich nicht bei der, eine Party habe ich verpasst, das war, als Darren Rolfs die Streif gewonnen hat in Kitzbühel. Da war ich leider im Londoner nicht dabei. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, da nicht in den Londoner zu gehen, weil es gibt keinen einzigen Athleten, der was anderes sagt wie, ja, ich habe gehört, ich war dabei. Ja, und das ist und es gibt nur so Fragmente von irgendwelchen Handyaufnahmen. Also, dass das Londoner noch steht, ja, ist ein Wunder. Ja.
Das war also die ultimative Party, die es gegeben hat mit Darren Ralphs Sieg in Kitzbühel.
Ja, ich denke, das war nicht mehr zu toppen.
Nicht mehr zu toppen. Eine witzige Anekdote will ich von dir jetzt auch nochmal in diesem Podcast hören. Du kennst sie alle und wie gut du dich auch auskennst, das haben wir jetzt schon gehört in der letzten Stunde und 10 Minuten, die wir schon aufnehmen. Aber einmal hast du Alberto Tomba nicht erkannt.
Ja, das war aber noch zu meiner Jugendzeit. Ja, das war im Schnalstal. Ja, und im Schnalstal gab es da so eine Wasserschanze. Das ist im Prinzip so ein Freestyle-Kicker und danach ein See. Und da sind wir halt so gesprungen und dann kam da auf einmal diese ja, das sah aus wie ein Weißwurst auf der Flucht in dem Anzug, ja, also es war irre und der hat sich da auch runterkauen und dann sind wir dann oben gestanden und er hat gesagt, ja, du stehst ja sauber am Ski und dann hat er gesagt, ja, und dann hat er gesagt, ja, fährst auch Rennen. Und dann hast du, ja, er fährt auch Rennen. Und dann habe ich noch gefragt, ja, du willst auch mal Weltcup oder so fahren? Und dann hat er gesagt, ja, ich meine, die letzten 30 habe ich jetzt gewonnen. Also ja, danke, Alberto, sorry, ich krieg's ein Bier von mir. Ich habe mich jetzt nicht erkannt, ja, mit Helm und auf der Wasserschanze. Aber wir haben das dann tatsächlich an der Bar auch geklärt und er hat mir dann auch verziehen. Ja.
Auf jeden Fall eine absolut coole Anekdote. Du hast gesagt, ja, da warst du noch Junior und jetzt kommen wir dann auch in den persönlichen Bereich. Du selbst warst ja als Freestyler tatsächlich auch aktiv und standest auch kurz vor Olympia. War das der Kreuzbandriss, der dich dann vor dem Bund bewahrt hat, über den wir schon gesprochen haben? Weil es hat ja dann leider nicht geklappt.
Ja und nein, es war dann auch noch eine Folgeerscheinung und eine Folgeverletzung eigentlich. Aber nee, das war schon der erste, das war in Altenmarkt und damals waren die Lowlanders Championships, die wollte ich noch als Aufbauwettkampf mit bestreiten und das weiß ich noch, das war der 7. Januar und ich habe, am 11. Januar war das und ich habe am 7. Januar habe ich den Brief gekriegt, dass ich in die Selektion für die Olympischen Spiele in Albertville mit dabei bin. Und das war also so das Ziel, auf das ich wirklich auch 8 Jahre hintrainiert hatte. Und am 11. habe ich mir dann beim Ausfahren, wie blöd muss man sein, ja, beim Ausfahren die Kreuzbänder gerissen, unten, also mich umgedreht und mir hat es einfach nur einen Schiefer schlagen. Und wenn es wenigstens ein gescheiter Sturz gewesen wäre. Und das war aber so ein Schepperer, dass es dann, ich wollte dann wieder viel zu schnell zurück und es ist aber dann doch nicht so geworden. Das hat sich dann summiert und irgendwann musste ich dann auch begreifen, dass das geht nicht mehr zurück. Ja. Und ja, ich habe den Sport nie bleiben lassen. Ich habe immer weiter auch Sport betrieben, aber nie mehr dann auf dem Level oben, ich habe auch meine 5-6 Stunden am Tag sicherlich trainiert. Ja. Das war vorbei. Das habe ich zwar lange nicht wahrhaben wollen mit dem Kreuzbandriss, aber irgendwann habe ich es dann auch gelernt.
Genau. Sportlich bist du trotzdem immer geblieben, sowohl aktiv als auch beruflich. Mountainbike ist gerade voll up-to-date bei dir, wie man auf deinen Social-Media-Kanälen, die ich euch auch empfehlen kann, schaut es da mal rein, da bist du gerade wirklich, sowohl was das aktive Fahren angeht, als auch was das Kommentieren angeht, ziemlich dick drin. Ist das so eine weitere sportliche Leidenschaft von dir, das Mountainbiken?
Ja, ist es, weil ich glaube, dass da einfach sehr viel Zukunft in diesem Sport steht und mir macht es sehr viel Spaß. Habe dann tatsächlich auch da auch sehr drauf gesetzt und habe gesagt, okay, ich möchte wirklich im Mountainbiken genau das aufbauen, was ich im Skialpin aufgebaut habe. Ich möchte den Kontakt zu den Athleten, möchte von den Athleten auch verstanden werden, akzeptiert werden. Habe deswegen auch in Österreich, also ich bin staatlich ausgebildeter Fahrradlehrer, ja, so wie es einen Skilehrer gibt, gibt es das auch auf Fahrrad. Und das für Downhill und Park. Bei der Ausbildung war ich genau doppelt so alt wie der Zweitälteste. Ich war 46 und der Nächste war 23. Und die anderen hatten so viel auf der Haut tätowiert, wie er FAZ zum Lesen hat. Die haben erstmal gemeint, jetzt gehen wir erstmal tätowieren und dann reden wir weiter, alter Mann. Aber ich habe mich da durchgesetzt und war auch immer wieder als Guide. Letztendlich, ich baue das mal hier, mutsch mal rüber, durchaus auch für meinen Sohn. Mit dieser Konstruktion war ich dann lange auch unterwegs und ich liebe den Sport, ich betreibe den sehr viel. Ich hoffe jetzt nächstes Wochenende vielleicht nochmal nach Leogang zu können. Dort fahren die Bahnen immer noch und ja, ich kann schon springen.
Ja, und dein Sohn, der Theo, der kann auch springen. Also der ist da auch schon gut dabei. Wenn du die Wahl hättest, Theo eher im Ski-Alpin-Weltcup oder im Mountainbiker?
Ja, um Gottes Willen, bitte Ski Alpin. Also ich meine, der Theo ist interessanterweise im Mountainbiken fast stärker, aber das ist ja ein dermaßen gnadenloser Sport. Also wenn man da vorne reinfährt, ja, in die Spitze, wir haben ja jetzt sowohl auf deutscher Seite mit der Nina Hoffmann und auf österreicher Seite mit der Wally Höll, zwei Mädels, die wahnsinnig von sich reden machen und auch wirkliche Stars werden in Österreich. Das wird noch mehr kommen, wenn sie jetzt anfangen, alles in Serie zu gewinnen. Aber das ist so am Limit, ja, was da passiert, dass ich da wirklich zitter mit ihm, weil der ist jetzt 9 und ballert da schon durch die Gegend, dass das alles zu spät ist. Lieber, bitte, ich sage immer, fahr lieber so oft Ski, ich ermögliche dir alles, was nur irgendwie geht, aber das mit dem Mountainbiken, Alter, überleg dir, was du da tust, das ist er übrigens, und fliegt da durch die Gegend. Ich sterbe, wenn ich da solche Bilder mache mit ihm, aber er kann es. Leider ist er im Moment im Mountainbike am stärksten, im Fußball am zweitstärksten und im Skifahren hat er gesagt, ja, also der sitzt am Wochenende auf der Couch und sagt, sauber, sonst wieder in Sölden, selber schuld. Ja. Und müssen so früh aufstehen und das interessiert ihn nicht im Moment. Aber ich lasse ihn laufen. Für mich ist wichtig, dass er Sport macht.
Okay, also Auftrag an die FIS, ja, hört es im ersten Teil gut zu, was der Guido gesagt hat, wir müssen den Sport attraktiver machen, dass der Theo vielleicht in ein paar Jahren sich denkt, oh, Ski-Alpin ist doch geil, ich will doch alpiner Weltcupfahrer werden, weil dann hast du ein bisschen mehr ein entspannteres Leben, Guido.
Ja, auf jeden Fall nervlich. Ich weiß, was dann auf ihn zukommt, das weiß ich auf jeden Fall perfekt, das habe ich lang genug begleitet.
Okay, super. Gehen wir weg vom Sport. Ich habe es in der Anmoderation, sie ist lange her, aber ihr hört, es lohnt sich wirklich, dem Guido zuzuhören, habe ich gesagt, er ist DJ. So, Guido, da gibt es deine Band Cats on Bricks. Du hast ein eigenes Radio, die Spinning Beats, jetzt an den Start gebracht. Aber Musik und Sport irgendwie, wie bringst du das denn alles unter? Wie hat denn das mit der Musik eigentlich angefangen, dass du gesagt hast, hey, ich will jetzt auch in diesen Bereich noch rein?
Also ich bin auf Haus, also elektronische Musik. Grundsätzlich komme ich aus einem klassischen Haushalt. Das heißt, ich bin mit klassischer Musik groß geworden, bin auch auch immer noch gerne in Opern und kenne auch das meiste, habe auch 8 Jahre Konzertpiano gespielt und habe also da eine sehr musikalische Basis, sage ich mal. Dann kam aber das dazu, dass ich mich sehr, sehr auf elektronische Musik festgelegt habe. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und habe da auch eine Passion, die mich aus dem normalen Alltag dann mal rausreißt. Ich weiß, dass das schwer kompatibel ist für viele, weil es ist halt dann für viele doch Techno und für mich nicht unbedingt. Aber ich habe da wahnsinnigen Spaß und dann war ich irgendwann mal vor ein paar Jahren auf Ibiza und habe mir da Shows angeschaut. Im Moment ist es nicht möglich, aber jeder, der irgendwann mal eine Möglichkeit hat, sich sowas dort anzuschauen, was dort geboten wird, auch hier bei den Festivals, die es jetzt ja überall gegeben hatte, irre. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja Moment, ich kenne mich wirklich extrem gut aus mit Musik. Ich bin letztendlich auch ein Showtyp, kann auf Bühnen arbeiten. Und vom Radio her kann ich auflegen. Jetzt bringen wir mal alles zusammen und machen das Ganze. Und das macht Spaß. Mir fehlen die Clubs. Ich bin teilweise um 17 Uhr nach Ibiza geflogen. Dann gab es Abendessen mit den großen Fuzzis, also mit den Getters und Co., die ganz normale Menschen sind. Also so normal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das Einzige, was für mich richtig schwierig ist, die essen ja nur Salat und links gedrehtes Mondwasser und überhaupt, damit sie überhaupt die ganzen Nächte durchstehen. Also das ist ja das größte Bio- und Volk, das du dir da nur vorstellen kannst. Also ganz im Gegensatz zu denen, die dann da tanzen. Und und dann legst du die Nacht mit denen auf, ja, trinkst dann noch ein Absackerbierchen bei Sonnenaufgang, fliegst wieder zurück und holst den Kleinen von der Schule ab und sagst, du, Papa spielt heute ein bisschen langsamer Fußball, weil du kannst dir nicht annähernd vorstellen, was ich für eine Nacht hinter mir habe. Und das hat aber irgendwie, auch meine Frau hat gesagt, der braucht das. Ja, und die war kein einziges Mal dabei. Nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil es immer zeitlich nicht ging. Aber ich habe ihr die Videos gesagt und sie hat immer gesagt, du hast einen Knall, aber das gehört zu dir. Ja.
Absolut. Und dann ist die Band Cats on Bricks entstanden. Vielleicht kommt es dazu ein bisschen.
Cats on Bricks ist tatsächlich, Hier habe ich es. So. Hier, zack. Alles vorhanden, ja. Nee, Cats and Bricks, wir waren lange zusammen mit meinem Freund von mir, wir wollten es auch immer schon zu zweit machen. Jetzt mittlerweile sind wir fast 10 geworden. Zu mehreren machen, weil du es dir besser aufteilen kannst. Wir haben den Namen gesucht und Cats and Bricks kam dann von meiner Frau, die ist Australierin, ist ein Ausdruck in Australien für nervös, umtriebig. Sie hat gesagt, na, you're getting Cats and Bricks, also, weil uns kein Name einfiel. Ja, und er sagte, jetzt wird's langsam nervös mit dem Namen, du brauchst einen Namen. Also, das ist eigentlich der Name. Und so kam es zu Cats and Bricks. Natürlich habe ich das Netzwerk, das vorhandene, genutzt und es ist ja auch eine gute Cross-Promotion möglich, wenn du auf der einen Seite im Sport arbeitest und in der Partyszene. Die Partyszene ist nicht die Sportszene und umgekehrt. Das heißt, du bringst jeweils dem anderen einen Endverbraucherbereich, der interessant ist. Da kommst du schneller mal zu einer Buchung, weil der sagt, hey, wenn der das wenn du es im Pascha auflegst, der sagt, ja, ich habe meinen Laden sowieso mit den Leuten voll, die ins Pascha gehen wollen, aber wenn du mal da postest, die normalerweise nicht ins Pascha gehen und die das sich auch durchlesen, weil du für die interessant bist, bist du für mich interessant und deswegen kriegst du einen Slot. Und so kam ich relativ schnell zu sehr, sehr großen Auftritten und ja, geil. Also sorry, so ein Laden, also vor einigen Tausend da aufzulegen, die in dieser Sekunde nirgendwo anders sein wollen auf der Welt als nur da und dieses ganz geringe Aggressionspotenzial, das auch noch herrscht, ja, weil es ist einfach wirklich Feiern angesagt, das finde ich schon gut. Also ich kann so sagen, da ist wahnsinnig viel Liebe drin, so gut wie überhaupt kein Geld, das verdient wird. Weil das machen dann wirklich die oberen 50, die verdienen Geld. Der Rest schwappt so irgendwie durch. Aber das macht mir mal richtig Laune. Also.
Genau, und an unsere Zuhörer, wir werden natürlich in den Shownotes da auch entsprechend von euch die Sachen verlinken. Und das neue oder neueste Projekt bei dir ist, geht es ja immer so rasant, deswegen sage ich mal nicht neuestes, aber ein jüngeres Projekt ist dann auch der Radiosender Spinning Beats.
Ja, Spinning Beats hat sich letztendlich daraus entwickelt, dass ich gesagt habe, in meinen langen Autofahrten, Spotify ist der große Big Player. Ja, da sind Millionen von Zuschauern, die da drauf zuhören. Aber du bist immer in dieser Situation, wenn du den Pro-Account nicht hast, den noch nicht mal ich habe, ja, dass du dir entweder den Titel bis zum Ende durchhören musst, ja, oder du darfst 7-mal in der Stunde vorspulen. Also entweder du magst den Titel, ja, dann nervt er dich nach 4 Minuten, ja, oder du magst ihn nicht, dann nervt er dich schon nach 1 Minute. Grundsätzlich hat mich also jeder Titel genervt. Ich sag, das kann es doch nicht sein. Es muss doch mal jemand begreifen, dass der Titel nur 30 Sekunden trägt. Die sind gut, die 30 Sekunden, aber dann muss er neuer ran. Und so kamen wir dann da auf diese Idee, einfach einen Radiosender aufzustellen, wo wirklich 1 Stunde DJs hintereinander durch auflegen und wirklich dann auch nur Nachrichten, sie werden auch gelesen von mir dort, Nachrichten aus der Musikszene dann da, das sind eigentlich fast ausschließlich positive Nachrichten. Und das war erstmal so eine Idee, dann kam Corona, ja, und es gab keine Aufträge mehr. Und dass ich innerhalb von kürzester Zeit, gestern haben wir David Guetta, ja, genommen. Und David Guetta ist jetzt bei uns am Freitag, macht er seine Show. Und also es ist von Don Diablo, Clapton, Solado, also alles, was in diesem elektronischen Bereich Rang und Namen hat, ist da dabei. Ist wahnsinnig spannend für mich, dass die auf einmal auch aufmachen und sowas brauchen, weil die haben sonst keine Publicity-Möglichkeiten mehr. Für mich bietet es dann wiederum die Möglichkeit, natürlich auch das Produkt Cats and Bricks dort stattfinden zu lassen, was selbstverständlich stattfindet. Und irgendwann wird das mit dem Webradio, es ist im Webradio natürlich, Spinning Beats Radio, wie heißt es, durchstarten. Wenn die Flatrates kommen, dann wird sowas auf jeden Fall sich mehr durchsetzen, wie viele Radiosender, wo halt du von Werbung erschlagen wirst und mich meistens interessiert mich dann auch nicht die nächste Reportage vom Bombenanschlag aus Nahost. Ich mache einfach Musik hören, gemixte, gute Musik von Leuten, die Ahnung davon haben, wo ich sage, hey, der hat sich echt Gedanken gemacht und das ist der Hintergedanke.
Und die Zielgruppe ist da und Auch den Link zu eurem Webradio werden wir natürlich verlinken. So, Lukas, jetzt darfst du in den nächsten Bereich gehen, weil der Guido hat ja noch ein Spezialgebiet, in dem er tätig ist.
Wir haben geredet über deine Zeit, die du in den Bergen verbringst, skifahrend oder mit dem Mountainbike. Mein Vater wohnt im Burgenland, das ist ganz im Osten von Österreich und da ist es irrsinnig flach. Ja? Aber da scheint auch sehr viel die Sonne und deswegen eignet sich das Burgenland extrem gut für den Weinanbau. Und jetzt muss ich aber da lesen, dass du auch dort Experte bist. Das heißt, du bist auch im Wein zu Hause und bist Sommelier sogar. Wie, das ist ja verrückt. Ja,
alles da.
Wie ja? Kommst du dazu?
In der Tat. Und Gott sei Dank, muss ich sagen. Also wie das gekommen ist, das war wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Das war irgendwie so vor 15 Jahren. Vor ungefähr 15 Jahren war es. Mai war halt mit der Frau unterwegs und wie halt der Mann eine Weinkarte liest, bis dahin kann ich es mir leisten. Stopp, genau das ist der Wein, den wir nehmen. Und sage ich so, das kann es ja nicht sein. Ja, vielleicht wäre der billigere sogar besser und so weiter. Ich gehe mal da zu einem Rotwein-Seminar. Ja, meine Frau schaut, was willst du jetzt beim Rotwein-Seminar? So ein Scheiß. Ja, und da bin ich dann dahin. Und dann war das so wahnsinnig lustig. Da waren noch zwei andere Typen dabei. Der eine war Patentanwalt und der andere, der hat einen kleinen Weinhandel gehabt. Und wir haben uns so blind verstanden und haben so viel gelacht. Und dann haben da eben gesagt, wir machen da weiter. Das interessiert uns jetzt, das mit dem Sommelier. Dann gab es da noch richtig Knatsch erstmal, weil das normalerweise für die Gastronomie vorbehalten war. Und ich habe dann aber auch argumentiert, im Zeitalter von Umschulungen kannst du einen Berufszweig nicht verschließen. Und nur weil ich Sportmoderator bin, darf ich nicht Sommelier werden. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, und habe mich da dann auch durchgesetzt. Wir haben das durchgezogen. Ich bin tatsächlich jetzt auch in der höchsten Stufe internationaler Sommelier, sogar mit extra Brevet in Champagner und Whisky noch dazu. Und finde es super, ja, weil ich finde, Wein ist so die Briefmarkensammlung 2.0, ja, weil du kannst da anschauen, du kannst Geschichten dazu erzählen, aber im Gegensatz zu einer Briefmarkensammlung kann man es auch noch saufen und das ist einfach das, was dann letztendlich auch noch richtig Spaß macht und da genauso sehe ich Wein. So bin ich dann mit der Einstellung relativ schnell wieder wie die Jungfrau zum Kind zum Wein- und Getränkgeschäft von Käfer geworden in München. Das ging also innerhalb von einem halben Jahr. Und dann habe ich aber irgendwann Michi Käfer auch gesagt, du, das ist schön, aber ich gehöre in die Berge und ich stelle mich jetzt nicht mehr in den blöden Keller und das mache ich nicht mehr. Und habe dann eigentlich fast komplett aufgehört mit dem ganzen Zeugs. Weinverkostungen und so weiter, bis jetzt Corona kam. Ja, und in Corona-Zeit kam dann jetzt, gibt es eine Agentur, die heißt Munich Wine Rebels. Die kamen her und haben gesagt, wir haben jetzt da einige Kunden, die haben Mordsbudget und können an Kundenbindung nichts mehr machen. Ob ich mir vorstellen kann, per Zoom-Meeting, also so wie wir jetzt, Weinverkostungen zu leiten. Also das habe ich jetzt noch nicht so überdacht, nachdacht, aber schauen wir mal, das machen wir mal. Und da kriegst du also dann deine Weinflaschen zugeschickt und letztendlich ist es ganz praktisch, gell, weil du musst nicht mal Auto fahren. Ich sage zur Frau oben, du Vierte, ich gehe in den Keller, dann stelle ich mir ordentlich drei Flaschen Wein ins Hirn, ja, komm rauf und leg mich auf die Couch. Und das ist also eine Weiterentwicklung des Sommeliers, die so an sich vor einem Jahr noch nicht vorstellbar gewesen wäre. Und es ist sau lustig, da so in den Zoom-Meetings zusammen zu hocken und da gemeinsam Wein zu verkosten. Und das ist jetzt tatsächlich mein Schritt zurück in den Sommelier-Bereich. Und parallel habe ich dann eben auch festgestellt, dass die Schwelle zum Alpinen oder zum Sport bei vielen Winzern sehr, sehr eng ist, gerade bei den Burgenländern. Also Heinz Wehlich und wie sie alle heißen, das sind ja alles Sportfanaten, die dann teilweise auch die Sendungen auch gucken. Paul Ax, du wirst auch kennen da unten, macht einen wahnsinnigen Rotwein. Der schaut jede Sendung und schreibt jedes Mal SMS rüber. Und wir gehen zusammen Skifahren, wenn es nur irgendwie geht. Michi Weichhofer hat einen eigenen Wein, dann selbstverständlich der Didi De Faro hat einen Wein, dann der Innerhofer hat so ein Prosecco, der recht fein gemacht ist, der auch, also die machen da alle irgendwie rum und sind keine Kostverächter. Und so schließt sich der Kreis wieder und das ist eigentlich ein Riesengaudi.
Und das hört man dir in jeder Silbe an. Guido, abschließend habe ich jetzt noch eine Frage. Wie kriegt man es hin, dass man im eigenen Garten eine Schlittschuhbahn hat?
Ja, da wurde ich wirklich, ich glaube, da war ich auch kurz vor der Einlieferung in der Zwangsarbeit. Ja, das hat es tatsächlich nur einmal gegeben. Das ist ja irre, dass du das weißt, weil wir haben dann so 400 Quadratmeter Rasenfläche draußen. Und da habe ich dann gesagt, es war einfach angesagt, 3 Wochen lang unter minus 10, teilweise minus 15. In München war das noch. Und dann habe ich gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt stellen wir mal den Gardena-Sprengler auf, den Rasensprenger, und lassen das da erstmal regnen. Ja, das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil das hat in den Apfelbaum da rein beregnet und da haben sich dann die größte Tropfstein-Eiszapfenwelt gebildet, ja, was dann auch kein richtiges Eis gegeben hat. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich das aber weiter vorantreiben und habe dann einfach 3-mal am Tag den Garten um ungefähr einen halben Zentimeter geflutet. Ja. Und das ist also bombig gefroren und hat dann irgendwann eine sicherlich 5 Zentimeter Eisfläche gegeben. Und ich weiß noch, dann habe ich dann da das Schlittschuhstadion eröffnet und in der Nachbarschaft und habe das dann auch gleich, damals war schon Sommelier angesagt, mit einer Wodka-Verkostung kombiniert. Und es war also irre, wie dann jeder irgendwann pritzbreit um den Apfelbaum gefahren ist und eine Riesengaudi. Und leider nur ein einziges Mal möglich gewesen, aber die dabei waren, das waren so 50, die da gekommen sind, die reden tatsächlich heute noch davon.
Das ist völlig zu Recht. Absolut sensationell coole Geschichte. Guido, es ist so vielschichtig bei dir. Wir wären jetzt so schon fast am Ende der Sendung. Ist uns irgendwas denn untergegangen? Irgendein Bereich, in dem du noch tätig bist, was dir noch so einfällt? Das ist ja Wahnsinn.
Einfach lebt euer Leben. Das ist jetzt natürlich in irgendeiner Form auch ein Kunstwerk. Das ist viel Arbeit und das ist auch, dass man Zeit aufwendet und gerade jetzt in der Zeit, sage ich, gesund bleiben, draußen bleiben und das Leben, das ist auch noch nicht jetzt das Endergebnis, also DJ Sommelier und Sportmoderator, keine Ahnung, was da in 5 Jahren passiert, aber wenn sich was eröffnet, ich finde, die Philosophie muss halt immer sein, man muss versuchen, das Leben so zu leben, wie man es sich zurechtschneidert, wie man es gerne haben möchte und dafür bereit sein, große Einschnitte auch zu akzeptieren. Weil das hört sich jetzt alles gut an, aber wenn ihr euch überlegt, dass ich die letzten 3 Jahre meinen eigenen Sohn nicht Skifahren gesehen habe im Winter, weil ich erst ab März Zeit habe, das ist ein Einschnitt. Ja? Und das ist jetzt mal dann nicht so die schillernde Welt, weil das nervt einen dann schon auch. Und man ist auch irgendwann mal krank. Aber trotzdem ist es das Leben, dass ich leben will, dass ich machen will. Ich will einen positiven Beruf, ich will keine Waffen verschieben, ich will auch keine Strafzettel schreiben, ich will einfach das machen. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Frau, die das mitlebt und dadurch ergeben sich immer wieder Facetten, die dann dieses schillernde Leben, bunte Leben, wie du sagst, ermöglichen. Und mit Corona kann man gar nicht viel genug probieren. Weil es wird sich vieles ändern und man muss offen für Neues bleiben. Und das ist die Geschichte dahinter.
Und Sport, Wein und Musik, Lebensfreude. Ich denke, das fasst es insgesamt gut zusammen. Guido, an unsere Zuhörer, wo finden Sie dich denn bei Social Media?
Guido Heuber ist mein Name. Also es ist natürlich Guido, in dem Fall -heuber.com ist die Internetseite. Den Account, den ich wirklich betreue, ist Instagram. Ja, also ich meine, Facebook wird durchgeschliffen. TikTok ist mir tatsächlich jetzt zu jung. Außerdem bin ich ein beschissener Tänzer. Und dann was alles sonst noch gibt. Also ich mache sehr viel bei Instagram. und dort wird eben der Guido Heuber-Account auch betrieben und dort sind dann auch dann sofort natürlich die Verlinkungen zu Cats on Bricks oder Spinning Beats Radio, die sind natürlich da, weil das profitiert ja voneinander. Aber Instagram mache ich eigentlich jeden Tag, das finde ich lustig und da kann ich auch lachen, da gibt es ein paar gute Posts, das unterhält mich, das mache ich.
Genau, und dann schaut rein, dann werdet auch ihr unterhalten. Und Guido, dann bin ich, ja, nach fast einer Stunde 45 Minuten möchte ich dir ganz, ganz herzlichen Dank sagen für wirklich eine außergewöhnliche Sendung, die wir in der Form bei Après-Ski auch noch nicht hatten. Ganz tolle Einblicke, die wir sowohl im Ski-Alpin-Bereich gewonnen haben, aber auch von dir, einer wirklich unglaublich spannenden Person. Und ich sage vielen herzlichen Dank, Lukas, du darfst dann natürlich auch noch dich bedanken.
Guido, danke, ja. Sehr, sehr coole Einblicke und ja, ich finde es sehr cool, dass du auch in Saalbach daheim bist sozusagen und ja, dass du da auch über die Grenzen hinweg netzwerkst und so weiter und dich eigentlich überall gut auskennst. Das war echt coole Einblicke, wie schon gesagt. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke fürs Interesse.
Ja. Immer gerne.
Macht immer Spaß, mit jemandem übers Skifahren und darüber hinaus zu philosophieren fast schon.
Unbedingt. Und das machen wir gerne mal wieder. Vielen lieben Dank, Guido Heuber. Das war's also, unser Interview mit Guido Heuber. Es war lang, aber es war spannend und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir an diesem außergewöhnlichen und tollen Gespräch mit Guido Heuber. Uns findet ihr bei Social Media. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ja Kritik schickt, ob positiver, ob negativer Art. Was können wir besser machen? Was sollen wir vielleicht mal thematisieren? Tretet in Kontakt mit uns. Da freuen wir uns immer. Und wir hören uns dann wieder. Bald steht ja auch schon wieder das nächste Rennen, das Parallelrennen in Lech-Zürs an. Vorher hört ihr uns auf jeden Fall wieder mit einer neuen Ausgabe von Après-Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Und unser Jingle ist zwar wahnsinnig schön, den spielen wir normalerweise am Ende, aber heute, passend zu unserem Gast, hören wir von Cats and Bricks, der Band von Guido Heuber, zusammen mit Christelle Constantin, einen Track namens In My Brain. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche bei Après-Ski. Bis zum nächsten Mal. Ciao.